unserer neuen wahnsinnigen Ausgabe des Popkulturbeichtstuhls. Heute am Steuer die zwei Unbeaufsichtigten, die sich heute alles trauen dürfen und alles machen dürfen. Popkulturbeichtstuhl. Folge Nummer.
Oh.
Sag's mir endlich.
Oh, Moment.
Oh, jetzt war den Gast, dann habe ich den Host schon verraten.
Ja, ich bin ja noch gar nicht der Host.
Den Zweithost.
Moment.
Ich glaube 26, 27.
Wir sind heute in der Folge 26. 27, ja. Richtig, 27.
27.
Genau.
Und da die zwei Wahnsinnigen heute alleine ans Steuer dürfen, also ist das so, wie stellst du dir das vor, Andy? Einer hat ein echtes Steuer und fährt ein Auto und der andere am Beifahrersitz hat ein Fake-Steuer. Mhm. Oder meinst du eher, dass wir zwei Lenkräder haben, die beide ganz normal das Auto steuern können?
Ich glaube, es ist so wie bei der Fahrschule. Also einer hat das Lenkrad und Pedale und alles und der zweite hat unten auch noch Pedale.
Und, zum Bremsen. Wenn es zum Bremsen wäre, kannst du eine bremsen.
Nein, der zweite hat ausschließlich ein Gaspedal. Zum Gas geben.
Zum Gas geben.
Ja, hallo Marco, servus.
Hallo, grüße. Stellen Sie sich mal vor für alle, die Sie noch nicht kennen.
Ich bin es, der Daniel Enstrasser. Und sitze heute zusammen mit Marco im Podcast-Bötchen, weil unser ausführender Produzent, der Herr Michael Baumgartner, sich momentan in nördlichen Gefilden aufhält und da exklusive Recherche im Lego-Hauptquartier betreibt und eventuell nebenher einen Urlaub macht.
Ja, und vielleicht gar nicht mehr zurückkommt, weil lauter Lego. Wissen wir das schon? Ob er direkt ins Lego-Hauptquartier einzieht?
Als Storn?
Vielleicht. Getarnt als Stein.
So, da jetzt muss man noch ganz unprofessionell, hat man gerade mein Handy noch gehört. Das muss ich nicht gleich ausmachen.
Soll da sagen, wer? Ich glaube, der Herr Michael Baumgartner hat uns geschrieben.
Ah ja.
Und dann ist er viel Spaß gewünscht bei der Aufnahme.
Wenn der cool. Wüsste.
Wenn der wüsste, dass wir das einbauen sofort.
Ja.
Und der das vielleicht gar nicht rausschneiden kann oder vielleicht doch.
Ja, weil heute ist nämlich nur mal eine Premiere, wenn ich das so sagen kann. Du schneidest dann an, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, aber das schneide ich raus, falls es voll scheiße ist.
Also, die lieben Zuhörerinnen, heute kommt ihr alle in den speziellen Genuss, dass ihr vom Marco mundgeschnittene, handverlesene Folge hört.
Vielleicht baue ich ein paar lustige Sachen ein. Nein, eher nicht. Das ist zu viel Aufwand.
Und heute widmen wir uns einer Serie, die schon eine Zeit lang besteht, und zwar werden wir heute nach einem kurzen Vorgeplänkel über Sitcoms reden.
Mhm.
Aber bevor wir über das Hauptthema reden, Marco, was hast du in die letzten 3 Wochen, sind es schon wieder, gell?
Haben wir schon wieder die 2 Wochen nicht geschafft, ja.
Ja, aufgrund von Sommer und Urlaub und jetzt bald anstehenden Umzügen.
Bist du Urlaub gewesen?
Ich war quasi Urlaub, ja.
Ah, okay. Ja, ich habe über den Fenstertag den letzten mir freigenommen. Und ich traue es mir gar nicht sagen. Es ist. Warframe hat mein Leben übernommen, glaube ich. Trifft es am besten. Ich bin tief drinnen im Warframe. Ich kann gar nicht jetzt viel mehr drüber reden. Es ist halt neue Waffen finden, aufleveln, Modkarten einbauen, alles Mögliche. Es ist. Alles dreht sich nur mehr um Warframe. Bei mir.
Wie bist du eigentlich wieder jetzt zu dem gekommen? Weil ich weiß, du hast das ja schon zu Xbox 360-Zeiten einmal, wir haben das ja mal zusammen kurz gespielt.
Ich glaube, es war gar nicht auf der 360. Ich glaube, es war auf der One, oder? Das hast du letztes Mal schon gemeint, aber ich glaube, es war auf der One.
Oder was auf der One? Ja, kann auch sein.
Aber ja, es ist halt, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie gesehen, es gibt ein größeres Update wieder. Dann habe ich mal reingeschaut und dann hat es mich voll erwischt wieder.
Und das wird ja ziemliche Pause gemacht eigentlich, oder?
Ja, mindestens 3-4 Jahre, hätte ich jetzt gesagt.
Okay.
Ja, oder 2-3 Jahre. Und ja, es ist, spielt sich halt immer noch sehr gut. Aber eigentlich wollte ich gar nicht so sehr über Warframe reden, sondern das ist eher der Grund, warum ich sonst nicht so viel gemacht habe. Wobei, ich habe Stranger Things fertig geschaut, was es zum Fertigschauen gibt. Du auch?
Nein, wir sind immer noch, wir hängen an der vorletzten, also wir haben jetzt 4 Folgen geschaut, haben jetzt nur 2, weil 6 sind es momentan, glaube ich, gell?
Ich glaube, sind schon mehr. Kann das sein? 7, 8?
Ja, was jetzt gar nicht.
6 da. Wird schon stimmen, ja.
Ja, und wie ist dein Verdikt bis jetzt?
Ja, es ist zwischendrin, ist mir vorgekommen, ist ein bisschen die Spannung und der Speed rausgenommen worden, aber gegen Ende hin von der aktuellen Folge, boah, da fügt sich so viel zusammen und das wird so cool, finde ich. Schon fast schon ein kleiner Cliffhanger für die Pause, was sie machen, aber voll gut gemacht, finde ich. Also hat mir sehr gut gefallen bis jetzt. Aber es sind wieder so ein paar Sachen vorkommen, wo man denkt, ja, das haben sie jetzt nur einbaut, damit es storymäßig irgendwie da einen Grund gibt, warum der halt jetzt da ist oder nicht da. Wenn man denkt so, der nimmt seinen Rucksack und gibt ihm eine Taschenlampe, weil er keine hat. Ja, und er lässt den Rucksack da am Boden stehen natürlich, damit sie nicht hören, wie einer mit dem Walkie-Talkie mit ihnen reden will. Weil man denkt, ja, okay, jetzt ist...
Ja, aber gut, aber das ist ja in solchen Serien, ich meine, das ist jetzt bei Stranger Things aber das kleinste Problem, solche Sachen, oder?
Ja, eigentlich schon. Aber ich denke mir so, ja, jetzt seid ihr da in so einem Haus, wo alles dunkel ist, und dann lasst ihr den Rucksack einfach da am Boden stehen, weil, ja, natürlich, ja.
So ja. Ich finde es eher cool, wie sie drauf hinkt, weil das kommt jetzt ja wieder, ohne jetzt einen Spoiler zu machen, oder ohne zu spoilern, es kommt ja wieder eine unterirdische Anlage vor. Und diesmal, weil mir ist immer vorgekommen, bei der dritten Staffel war eine von die abgefahrensten Sachen, die man einfach hinnehmen hat müssen, ist, dass quasi der sowjetische
baut geheim da alles, ja.
Ja, genau, dass der sowjetische Geheimdienst so eine gigantische Basis unter Hawkins gebaut hat. Und es gibt jetzt ja wieder so eine unterirdische Basis und die haben es in einem Nebensatz so erklärt, wo die herkommt.
Und, ja, es ist aber auch nicht so... So ein Riesending, glaube ich. Es ist jetzt gar nicht so riesig, die Basis, was ich weiß, oder?
Ja, sie fahren da ja auch wieder mit so einem
Aufzug. Ja, es ist weit Untergrund, aber die ist jetzt nicht riesig, glaube ich, so. Die andere, da sind sie ja nicht sogar mit so einem kleinen Auto gefahren.
Ja, ja, genau, ja.
Ja. Oder ist das Austin Powers? Ich weiß es nicht.
ich bin da in der, glaube ich, dritten oder vierten, wo die, wie heißt sie? Die Schwester von Mike. Die Nancy und die Robin in die Psychiatrie fahren und sich da als Studentinnen ausgeben oder als Professorinnen.
Nein, als Studentinnen.
Als Studentinnen. Da kommt ein kleines Cameo von einem ziemlich bekannten Horrordarsteller vor, die habe ich cool gefunden.
Der England.
Ja, genau.
Der Freddy-Darsteller, ja.
Ja.
So wäre cool gefunden, ja.
Cool, dass der.
Damit dann haben sie ja ziemlich gruselig hergerichtet, finde ich, in der Szene. Ja,
ja, stimmt. Ja, und generell finde ich, dass die Geschichte im Vergleich zu den anderen drei Staffeln, also das Writing ist echt super. Taugt mir voll dieses Mal.
Mhm.
Kommt an die erste ran, finde ich. Also jetzt im Vergleich zur Staffel 2 und 3, muss ich sagen, eigentlich. Kommt sie wieder an die Qualität von der ersten Staffel ran.
Ist, glaube ich, nach der ersten jetzt meine Lieblingsstaffel, war die erste halt. Das war halt sehr viel Neues und Cooles. Einfach ein bisschen Nostalgie ist da auch schon dabei jetzt wahrscheinlich.
Ja. Aber man sieht, ich finde, wenn man es gut macht, so wie jetzt die vierte Staffel, bin ich dem immer noch nicht müde. Also ich kann mir das immer noch voll gut anschauen. Ich finde das immer noch cool.
Mhm.
Ey, das ist Nostalgie.
Ja. Das empfehle ich jedem zum Anschauen. Hast du vielleicht andere Sachen geschaut, weitergeschaut, fertig geschaut, angeschaut, angebrochen?
Angebrochen, ja, ist das richtige Wort. Ich habe angebrochen und zwar The Boys habe ich die erste Episode geschaut von der neuen Staffel.
Ja, das will ich auch noch.
Und das kommt ja wieder mal extrem gewalttätig daher. Also, wenn man sich an die erste Staffel zurückerinnert, die fängt ja schon mit einem ziemlichen Splatter-Knaller an, mit einem Wortwort, mit einem Sprichwort.
Drive-by.
Ja, genau. und die wird jetzt da in der neuen Staffel, wird wieder mal gleich in der ersten Folge, was so Gewalt und Splatter angeht, alles getoppt. Hey. Das ist eine abstruse, gewalttätige Szene, die da vorkommt gleich. Also der Einstieg ist echt wieder Knaller. The Boys, ja, da kann man eigentlich, muss man gar nicht viel dazu sagen. Ich will da jetzt auch gar nichts spoilen. Ich habe mir eben die erste Folge jetzt angeschaut und bin wieder voll angefixt. Mir hat es gleich schon wieder richtig getaugt. Nachdem die letzte Staffel jetzt gegen Schluss aus ein bisschen, wie soll ich sagen, zerfasert war, auch von der Story her, habe ich gar nicht mehr, also irgendwie ein bisschen hart getan, sogar dem Ganzen zu folgen. Ja, bin ich jetzt wieder gleich mit der ersten Episode von der neuen Staffel voll drin, voll angefixt. Ist echt, also was so Superhelden-Serien angeht, The Boys ist wirklich bis jetzt unerreicht, finde ich. Das ist schon cool. Ja. Also so Anti-Helden, Anti-Superhelden-Serie eigentlich.
Ja, da kannst du mehr drüber reden als Inhaber des einzigen Senders, wo sonst noch, glaube ich, Superhelden-Serien laufen, Disney Plus. Oder laufen woanders noch welche? Außer jetzt halt The Boys auf Amazon Prime.
Ja, auf Netflix, oder?
Gibt ja, nichts mehr. Also aktuell haben sie, glaube ich, nichts. Oder haben sie was? Ist ja, Umbrella stimmt. Academy, ist das sowas?
Ja, ist schon Superhelden-Serie, ja.
Ja, okay. Gesagt. Ich glaube, da gibt es jetzt eine neue Staffel, oder? Ist das, oder
angekündigt, die ist auch schon ein bisschen älter, glaube ich, oder?
Ist sogar älter. Ja. Ist mir nur vorgeschlagen worden.
Ja, das habe ich nur angebrochen. Was ich aber nicht angebrochen habe, sondern ausgiebig konsumiert, ist der neue Top Gun-Film. Top Gun Maverick.
Was heißt ausgiebig?
Ausgiebig.
Bist du wieder 4D-Kino gewesen, oder?
Ja, jetzt pass auf. jetzt kommt als erstes mal eine kleine Beichte. Ich habe ja den ersten Top Gun und jetzt Schande und Asche über mein Haupt nie gesehen. Mhm. Ersten Top Gun.
Ja, okay.
Nie gesehen, aber dafür sicher 4-5 Mal Hotshots. Und 4-5 Mal Hotshots ist einmal Top Gun.
Ja, das kommt gut hin.
Von der Story her. Und jetzt, ohne Witz, ich habe mir, das ist jetzt nicht einmal, okay, das war jetzt ein Witz, aber ich habe mir wirklich aus Hotshots die Vorgeschichte für Top Gun Maverick zusammenreimen können. Das hat funktioniert. Ich habe Top Gun geschaut, einmal auf Englisch im Originalton und Atmos, was cool war.
Hat den neuen jetzt.
Den neuen Maverick, ja. Was cool war, weil Atmos bei dem Film ist vielleicht jetzt einer von den ersten Filmen, wo ich sage, boah, da ist echt der Unterschied, was den Sound, was den Sound angeht. Da vibriert der Saal, wenn die Düsenjäger losziehen. Und haben wir dann nochmal angeschaut, auf Deutsch und 4DX eben.
Echt, jetzt hast du nochmal angetan.
Ja, und das ist ein 4DX-Knaller. Das ist noch besser wie Doctor Strange.
Ja, das denke ich mal. Also besonders, wenn Jet-Action ist wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist ja richtig cool. Das haben sie richtig cool gemacht.
Richtig. Da muss mehr das R rollen.
Ja.
Richtig cool.
Das ja. Das hat sich gelohnt. Das haben sie cool hingekriegt. Wind und die Servos in die Stühle.
Servo TV. die Servos, ja.
Die Stühle und die Windmaschinen bringen es da volle bei dem Film. Das haben sie richtig cool hingekriegt, wenn der am Flugzeugträger der Kampfjet einklingt, wird in die Schleuder, dann klack, klack geht's los und dann geht der Stürzer nach hinten und dann
sich da ab. Bist wieder reingerutscht und reingeflogen
fast. Ja, ich habe genau das gleiche Outfit angehabt wie letztes Mal. Mhm. Wieder Jogginghose, Sweater, also Pyjama quasi zum aus dem Haus gehen. Das Einzige, also der Film hat Szenen, die im Schnee spielen und da haben sie die Schneemaschine angeschmissen wieder, was cool gewesen wäre. Aber vor der Schneefall einsetzt, ist es total leise. Also eigentlich würde man nichts hören, keine Musik, kein Geräusch, weil die Hauptperson, um die es in der Szene geht, ist quasi, wacht aus einer Bewusstlosigkeit auf. Das heißt, man hört nichts, nur dumpfe Geräusche. Aber was man voll hört, ist, wie die Schneemaschine anlacht. Also es ist total leise im Film, man hört so wie die Schneemaschine anrennt und dann kommt so der leichte Schneefall runter. Was cool gewesen wäre, wenn man das nicht so gehört hätte, aber so hat es ein bisschen, also da haben Leute lachen müssen ein bisschen, weil das Rauschen von der Maschine hat quasi eine Lawine angedeutet und kommen ist dann aber nur so ein bisschen Schneefall. Ja, aber nichtsdestotrotz war Atmos und 4DX cool bei dem Film. Und was die Story angeht, ich glaube, da braucht man nicht viel sagen und da kann man auch nicht viel spoilen. Also die Leute, die mit mir mitgegangen sind, der Chris und der Wanger und der andere Chris haben gemeint, ja, das ist ziemlich genau das wie der erste. Also okay. Sogar die Charaktere kommen so wieder vor, wie sie im ersten vorkommen sind. Und der Val Kilmer spielt auch mit. Und da muss man schon ein bisschen eine Träne zurückhalten. Hey.
Okay.
Ja, das ist schon... Ja, da... Ja, da kommen halt... Da treffen zwei alte Hasen aufeinander. Im Film wie in echt quasi. Weil solche... Also der Tom Cruise und der Val Kilmer, das ist ja eine Art von Superstar, die es, glaube ich, so nicht mehr gibt, oder? Die Art von...
Ja, wobei Tom Cruise noch mal mehr als der Val Kilmer, aber auch bedingt durch die Krankheit, vermute ich jetzt einmal.
Ja.
Dass es nicht mehr so ist.
Und der Val Kilmer ist halt schwer gezeichnet durch seine Krankheit, wirklich. Also herzzerreißend, das zu sehen. Und weil ich meine, der Val Kilmer, der ist ja auf viele Ebenen her, ein Held unserer Kindheit. Also Batman, Top Gun, Top Secret. ja, The Saint, ja. Kann ich mich erinnern, war so einer von den ersten Action, AAA-Action-Filmen, die ich sehen haben dürfen. Ja, und das ist halt echt, das zu sehen, wie schlecht es ihm geht und wie es der Figur in dem Film halt, also weil er kann bedingt durch seine Krankheit nur jemanden Krankes spielen.
Ja,
ja, das ist halt, ja. Eine ganz rührende, herzzerreißende Szene, finde ich. Da hat man gar nicht meinen bei dem Film, aber es kommt mir auch so ein bisschen vor, der Tom Cruise. Also ich will jetzt nicht zu viel in das Ganze rein interpretieren, aber so er rechnet schon so ein bisschen mit sich selber und seiner Art ein bisschen ab, weil ja, man merkt schon, da endet jetzt halt was. Also das war es Tom Cruise auch, der wird ja auch nicht jünger.
Ja.
Meint man zwar, aber ist halt auch nicht so. Und ich glaube, der sagt da, glaube ich, zum ersten Mal in Anfang seiner Filme so, also das kommt richtig raus, dass er sich dem bewusst ist, dass das halt, ja, dass gewisse Zeiten halt vorbei sind. Und das, ja, ist in dem Film ein Thema, also, und zwar stark, wird stark zum Thema gemacht. Quasi, dass manche Zeiten halt vorbeigehen und dass man dann
muss der Tom Cruise vielleicht zum See testen, das sieht nicht mehr so gut.
nein, das ist es nicht, das wird schon. Das ist schon ziemlich knallhart angesprochen, was das Problem ist. Also das überrascht ein bisschen in dem Film.
Ja, okay. Ja? Geht es um die Potenz?
Ja, wenn man die Größe vom Kampfjet als
zum Kompensieren,
in Betracht zieht, dann schon, ja. Ja, Top Gun ist vom Joseph, ich kann den Namen sicher nicht aussprechen, Joseph Kosinski hat der Regie geführt. Und er hat vorher Tron Legacy gemacht und Oblivion, ja, schon mit Tom Cruise. Und Top Gun ist ja jetzt momentan ist schon der erfolgreichste Film, den der Tom Cruise jemals in die Kinos gebracht hat.
What? Echt jetzt?
Ja.
Mehr als Mr. Possible und so.
Ich glaube schon, ja.
Okay.
Jetzt weiß ich nicht, ob überhaupt oder nur in einem gewissen Zeitraum, aber der hat so einen Rekord eingestellt, quasi bei Tom Cruise-Filmen. Und ja, der Joseph Kosinski hat nicht viel gemacht vorher, also schon Legacy und Oblivion und auf, wobei ich sagen muss, Tron Legacy ist ja so ein bisschen, ist jetzt nicht wirklich bei allen gut angekommen.
Ja, es ist als Fortsetzung, glaube ich, hat es jetzt irgendwie nicht irgendwie coole Sachen neu weitergesponnen, sagen wir mal, was der erste Teil so aufgebaut hat, aber visuell und Audio ist ja Wahnsinn, finde ich. Also ja, allein der Soundtrack von Daft Punk ist sau gut.
Dass die da eigene Charaktere sind, gell, finde ich auch geil.
Ja, das ist cool, ein Club.
Ja, die DJs am Motherboard. Und jetzt hat er momentan noch einen Film auf Netflix ganz neu, nämlich Spider-Head.
Ah, das ist der mit dem Thor?
Ja, genau.
Aber der Thor spielt wenn klug, weil er Brille auf hat.
Genau.
Oder?
Ist wenn jemand so? Eine Brille auf hat, ist man klug. Deswegen sind wir beide.
Warte, also, weil ich nehme mal die Brille ab für den restlichen Podcast.
Superman.
Ja, kennt keiner.
Markus Kopp, Superman.
Kennst du zufällig die Szene, wegen der Brillenszene? Superman, die Abenteuer von Lois und Clark. Sagt dir die Serie was?
Ja, sicher.
Da gibt's
Dean, wie heißt der?
Dean Cain, glaube ich, heißt der.
Ja, genau.
Und der Terry Hatcher.
Ja.
Und da geht es einmal darum, dass sie auch in irgendeiner Parallelwelt landen Also die Terry Hatcher landet beim Superman in der anderen Welt und der eine Superman halt in der einen von ihrer. Und da geht's darum, dass der Superman sagt, ja, in seiner Welt, da hat er keine Verkleidung, er ist halt immer der Superman. Und dann sagt die Lois, ja, bei uns brauchst du nur die Brille aufsetzen und die Frisur ein bisschen anders machen, und da kennt dich schon keiner. Und dann macht er das und dann geht er auf die Straße und sagt, hey, es ist der Superman. Alle erkennen ihn sofort, weil er halt trotzdem noch ausschaut wieder, der Superman. Was?
Ernsthaft?
Das habe ich ganz lustig gefunden, ja.
Ey, das war eigentlich eine geile Serie.
Ja.
Die war echt cool. Für die damalige Zeit, weil die ist ja auch schon über 20 Jahre, die ist ja 25 Jahre alt, oder?
Ja, das ist so, glaube ich, in Zeiten, wo Herkules auch gelaufen ist, oder? Ist das auch gelaufen? Kommt davor? Oder ist es später?
Ja, stimmt. Aber war qualitativ schon besser, finde ich.
Ja.
Die Herkules.
Ja, das war gut.
Hat vielleicht nicht so viel Spaß gemacht, war nicht so goofy, aber.
Mhm. Ja, die war schon gut. Also ich habe sie gut in Erinnerung wahrscheinlich.
Sehr gut in Erinnerung, ja. Aber der Dean Cain hat auch nichts mehr gemacht danach, oder? Der hat bloß noch in so B-Movies mitgespielt danach.
Ja.
Ganz im Gegensatz zu Terry Hatchett.
Wie heißt der?
Wie heißt sie? Ich wollte es gerade fragen. Nein, die heißt nicht Terry Hatcher. Wie heißt sie?
Terry Hatcher.
Terry Hatcher. Ja, die war ja Bond-Girl dann, oder?
Die war auch einmal Bond-Girl und dann halt in Desperate Housewives. Ich weiß gar nicht, ob nach Desperate Housewives sie noch aktuell was gemacht hat.
Ja, aber das war ja, glaube ich...
Das war Riesenerfolg,
ja. Riesenerfolg, ja, genau. Ja, Top Gun, kann ich empfehlen. Hey, läuft zwar, glaube ich, nur noch bedingt in die Kinos, aber ist ja echt, das hat mir echt gut gefallen.
Mhm.
Marco, wie schaut es bei dir aus? Hast du noch was?
Jemand ist an mich herangetreten und hat etwas angesprochen, was mir nie bewusst worden ist. Und zwar, es gibt ja, viele Leute kennen uns das Logo vom Popkulturbeichtstuhl und Sticker gibt es ja auch davon.
Mhm.
Und dann habe ich die mal verteilt, so neu, bei den neuen Arbeitskollegen. Und dann ist da so die Frage gekommen, ja, aber wie heißt denn euer Podcast? Ich sage, ja, das steht da oben da, Popkultur und Beichtstuhl. Und dann so, ja, aber das sind einfach zwei getrennte Worte, die eins steht oben und eins steht unten, so. Also wenn das einfach Themen sein, über das wir reden oder so irgendwas. Und dass der Titel gar nicht oben ist. Und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht und gedacht, ist das wirklich so? Wie nimmst du das wahr, wenn ich es jetzt so erzählt habe?
Na, das ist ja bei allen Sachen, die aus zwei, wo der Titel aus zwei Namen besteht.
Ich meine, die stehen nicht nacheinander. Wenn das Logo jetzt vor Augen hast, eins ist blau und steht oben, eins ist rot und steht unten. Also als wenn oben Popkultur so die Sparte ist, so, hey, Popkultur, und unten Beichtstuhl. Also hast du nur Beichtstuhl? Nein.
Nein, es ist
dann ist so, es hätte ja auch der Popkultur-Beichtstuhl rausen können.
Ach so.
Dann wäre das ein bisschen eindeutiger gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gebe die Info mal weiter. Und somit hat sie es jetzt so, nicht nur an dich weiter, an alle Hörer haben sie es auch.
Ja, aber das ist, glaube ich, etwas, was man und dabei sein vom Papa, hätte ich wohl gesagt, und dabei sein
unseres. Ja, ich habe ein bisschen hintergangen, indem ich jetzt das sofort an die Öffentlichkeit getragen habe.
Ich hätte mal aber gesagt, wir lassen das so, alle anderen müssen sich ändern.
Sind die anderen falsch? Nein, also, ja, so. Haben wir dann Fehler gemacht? Nein, alle anderen haben einen Fehler gemacht.
Ja, das kann nicht sein. Sehr. Ja.
Mit dem wollte ich natürlich nur hinwegtäuschen, dass ich sonst leider nicht viel erlebt habe.
Nur grätsche jetzt noch ein bisschen ein.
Halt! Mir fällt was ein. Nein, es ist doch was passiert. Wow, das hätte ich jetzt fast vergessen.
Ah, jetzt kommt's.
Letztes Wochenende. Ja, ich glaube, letztes Wochenende ist auf ORF3, dem österreichischen Spartensender für Kunst, Kultur, sage ich jetzt mal, Nostalgie und was weiß ich noch alles, ist sein. Ich glaube, 4 oder 5 Filme hintereinander kommen, die eine Gemeinsamkeit gehabt haben. Und zwar den Hauptdarsteller. Und jetzt beschreibe ich, oder soll ich ihn probieren, nachmachen. Er ist schwierig zum Nachmachen. Er ist eine der Größen des Showbusiness seit über 40 Jahren.
Okay, lebt er noch?
Lebt noch. Okay. Ganz lange in Amerika gelebt, lebt glaube ich immer noch in Amerika, ist aber Deutscher.
Der Thomas Gottschalk.
Genau. Das ist sofort draufgekommen. Super. Und es ist gelaufen. Die Einsteiger. Zeitliche Chaoten 1 und 2.
Yes!
Plus, was ist noch gelaufen? Irgendwas Ende. Was ist noch? Ah, Radio Powerplay.
Ah, da okay.
Da habe ich das Ende gesehen.
Ja?
Ja. Und beim Ende vom Radio Powerplay, da ja, fällt es einem nicht so auf, aber ich glaube, der Thomas Gottschalk und in dem Fall auch der Mike Krüger haben dann auch mit die Einsteiger einfach einen Film gemacht. Und die Story war, der Thomas Gottschalk wollte mit irgendwelchen Mädels rummachen.
Okay.
Weil zum Beispiel bei die Einsteiger, da ist dann die Story von Borden. Der Mike Krüger ist ja der Erfinder, was das Ding erfindet, dass sie in die Videokassetten einsteigen können und so die Filme erleben können. Und während der das macht und alles erlebt, ist der Thomas Gottschalk nur hinter so einer alleinstehenden Frau her. Und verabredet sich mit der und das ist alles, was er macht, so ungefähr. Und, okay. Und da die Erfindung von Mike Krüger so toll ist, setzen dann irgend so eine japanische Firma für Videorekord und so, setzt er geheim oder so eine Undercover-Frau auf Mike Krüger an, damit sie das alles rausfinden kann und spionieren. Und natürlich verlieben sich die und sie so, nein, ich wollte es nicht. So. Als wenn der Mike Krüger auch so im Drehbuch gesehen hat, ja, warte mal, was der Thomas Gottschalk macht die ganze Zeit nur mit der Ohren rum. Ja, weil du will ja auch mit der Ohren rummachen. Dann haben sie einfach das da reingeschrieben, glaube ich. Und dass sie selber Produzenten waren und Drehbuchautoren, glaube ich. Ja, passt, dann machen wir es so.
Ja, aber das ist, ich glaube, so sind die meisten Filme von die Borden. Oder sehr viele Filme, vor allem von Thomas Gottschalk, zustande gekommen, oder?
Ja.
So, also, ich will ihm das jetzt nicht unterstellen, aber wenn man sie jetzt anschaut, denkt man sich schon, wow, das ist alles ziemlich random. Also, besonders bei zärtlichen Chaoten.
Ja, wobei der da noch der Beste ist, würde ich sagen, von am besten gealtert mit Story und Dialogen und so. Den habe ich mir auch dann noch angeschaut. Im zweiten Teil habe ich dann nicht mehr angeschaut, aber in meiner Erinnerung, glaube ich, ist der besser, als er in echt ist. Aber der erste Teil von Zärtliche Chaoten, wo sie halt die drei Typen, der Heinz Fisch, das ist der Bundestagsabgeordnete, nein, wie ist er? Herbert Fischer. Aus der Herbert Fischer. Einer ist in der EU und einer ist der Schauspieler.
Na, das ist ja der
Michael Winslow und der Thomas Gottschalk.
Der Monaco-Franze heißt der, oder?
Genau, der Monaco-Franze, ja.
Ja, genau.
Ja, und das?
Der heißt irgendwie Fuchs im Nachnamen, oder?
Nein, Fischer. Der Fuchs ist ein anderer. Das ist der was dem Psoffenen spielte, was sie das Ding verkaufen wollen. Da.
Ah, Helmut Fischer heißt der, doch.
Ja, na Helmut Fischer, okay.
Ja, Helmut Fischer, ja.
Und das ist echt, das sind schon... Das ist jetzt nicht so plump, wie man meint. So wie die anderen, Thomas Gottschalk und Mike Krüger-Filme oder so. Das ist schon okay. Und weißt du, was da vorkommt? Das ist man sofort. Ja, sofort. Da gibt es einmal eine Szene, wo sie so ein Hovercraft-Rennen fährt. Oder ist eigentlich ein Bootrennen und einer fährt mit so einem Hovercraft mit.
Das ist ganz am Schluss.
Ziemlich am Ende, ja, genau.
Der Winslow fährt mit dem Hovercraft, oder?
Mhm, weil der andere sich in den Arm gebrochen hat. Der ist so im Gips.
Ja.
Und, der hat eine ganz markante Stimme, der Typ. Weil das ist der Synchronsprecher vom Luke Skywalker. Und wenn du das jetzt schaust, den Film, und die Szenen siehst, also so ein bisschen höher spricht er so, oder halt seine normale Stimme, würde ich fast sagen, oder spricht den Luke halt ein bisschen tiefer. Und wenn du das siehst, da kannst du an nichts anderes mehr denken. Wenn Luke, er spricht, glaube ich, bei den Simpsons spricht er ein Smithers, glaube ich. Also auf Deutsch. Ja, es ist.
Ja.
Das ist ein Wahnsinn.
Und
dann halt jetzt, da ist mir noch was, eine Frage natürlich durch den Kopf gegangen. Wie haben Sie den Film gedreht? So, Michael Winslow spricht kein Deutsch. Also vermute ich mal. Haben Sie den in Englisch gedreht? Oder nur die Szene mit ihm auf Englisch? Oder gar nicht?
Na, ich schätze, dass Sie
mit das Deutsch
drüber synchronisiert haben einfach.
Und er redet Englisch, oder?
Ja. Ja, bist du dir sicher, dass der kein Deutsch kann?
Ja, ziemlich sicher, oder?
Ich finde das ja so...
Michael Winslow, wenn der Name jemandem nicht gesagt ist, vom Police Academy, der was auch immer die Geräusche macht, der macht dann natürlich auch in zeitlicher Chaoten die ganzen Geräusche.
Ja, weil das sein Ding ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das wahrscheinlich dann einfach übersynchronisiert haben, wenn er kein Deutsch kann.
Ja, ja. Also ich hätte jetzt gesagt, dass er gerade Deutsch kann. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Da kann er Deutsch. Oder halt gut genug, dass er einfach die die Dialoge auswendig hat lernen können und die halt so reden.
Ich finde das ja das so witzig. Kannst du dich noch an New Kids erinnern?
Mhm.
So holländische Rauch-, Techno- und South-Prolos, die halt extrem abgefahrenen Scheiß machen die ganze Zeit. Ja. Und das hat halt so Internet-Shorts waren das, oder? So Clips hat das angefangen.
Ich weiß nicht, wie es angefangen hat. Ich habe es erst durch einen Film kennengelernt, aber das war ja auf MTV schon so eine Serie.
Genau,
und
auf Clips, MTV. Genau, auf MTV haben sie dann eine Serie gehabt. Dann hat man, glaube ich, zwei Filme gemacht. New Kids Nitro und New Kids Laser, glaube ich.
Nein, ich glaube Turbo und Nitro.
Turbo und Nitro, genau. Und das Geile bei der deutschen Variante ist ja, dass die drehen, glaube ich, auf Holländisch. Und wenn sie es dann synchronisieren, dann werden außer sie, glaube ich, vier, oder? Sind es, glaube ich, die Hauptdarsteller?
Sind es vier oder fünf, ich weiß das immer. Ja. Die sprechen sich selber, ja.
Die sprechen sich selber. Und zwar kriegen sie einfach einen Zettel mit Lautschrift auf Deutsch geschrieben. Und die wissen nicht, was sie da sagen, sondern die reden dann einfach quasi, die sprechen das Deutsch dann so aus, wie sie es halt aussprechen als Holländer und synchronisieren sich so selber.
Was ich ziemlich cool finde. Das passt da voll gut, finde ich. So.
Ja, das hat dann so ganz einen eigenen Humor nochmal bringt das rein.
Ich würde auch nicht mehr zahlen.
Ja.
Das ist schon lustig, ja.
Jetzt wollte ich noch was fragen, und zwar in Richtung Stiefzwillinge, also quasi Filme, die ähnliche Themen behandeln. Zum Beispiel Das große Krabbeln und Ants, oder Dante's Peak und Volcano. Kennst du den Film Stay Tuned mit John Ritter?
Mhm. Ja, wegen die Einsteiger, meinst du
das? Ja, würdest du das als Stiefzwilling bezeichnen?
Hm. Ja, sind die zur selben Zeit rausgekommen?
Nein, eben nicht. Das sind 7 Jahre Unterschied, glaube ich.
Uff. Nein, wobei das Thema hat sich ja schon woanders auch schon mal gegeben, oder? Wahrscheinlich.
Also nur zur Info bei Die Einsteiger, der ist von 1985 und da geht es darum, dass der Charakter, der von Mike Krüger gespielt wird, ein Techniker findet, wo man in VHS-Kassetten quasi in den Film einsteigen kann.
Hm.
So quasi, also jetzt nicht wie VR, sondern man kann tatsächlich in die Welt der aufgenommenen VHS-Kassette einsteigen. Und bei Stay Tuned kauft sich der Charakter von John Ritter eine Sat-Anlage vom Teufel und wird dann in die einzelnen Sender gezogen. Aber die Sender sind quasi MTV oder verschiedene Filme, wie sie in der Hölle laufen würden. Also nicht Driving Miss Daisy, sondern Driving Over Miss Daisy.
Und, wobei man auch sagen muss, die Szene bei die Einsteiger, wo sie die Filme nachmachen, zum Beispiel Tanz der Vampire oder Indiana Jones, da haben sie, glaube ich, Geld in die Hand genommen. Das ist echt, das schaut alles gut aus, finde ich. Da haben sie, also für mich war das der beste Teil fast so.
Ich kann mir auf alle Fälle noch erinnern, dass das eins von den Plakate war, die ewig in die Videothek rumgehängt sind, wie der Mike Krüger und Thomas Gottschalk in so Wickelhosen, in so Wickelslips vor so einem riesigen Gong stehen.
Boah, das ist die Anfangsszene, ja.
Ja.
Die hat mich kalt erwischt, wo ich sie nochmal gesehen habe.
Ja, das ist ein Poster, ein Filmposter, das ist die ganzen, ich glaube, vom Erscheinen des Films bis in die 90er Jahre eine ist es in die Videotheken rumgehängt. Das haben, glaube ich, alle so witzig gefunden, dass man es einfach hängen lassen hat.
Ja. Es war ja so lustig, man meinte, er haut auf den Gong und haut den Mike Krüger in die Eier mit dem Schlägel.
In die Leisten. Football in die Leisten.
Genau, und das zieht immer. Das haben sie ganz gut gemacht, ja.
Ich hätte jetzt noch zwei Gaming-Sachen, wo du vielleicht auch was drüber sagen kannst.
Ja, bitte.
Einmal, das neue Teenage Mutant Ninja Turtles Spiel ist im Game Pass erhältlich.
Ah, oh, okay. Das muss man anschauen, das interessiert mich sehr.
Ich habe es angespielt, die ersten zwei Episoden. Ist von Tribute Games. Das sind die gleichen Leute, die das Videospiel von Scott Pilgrim vs. The World, The Game, gemacht haben.
Mhm.
Und die haben schon einmal ein Turtles-Spiel gemacht, nämlich Teenage Mutant Ninja Turtles auf dem Game Boy Advance 2007.
Die haben auch Mercenary Kings gemacht, wenn es mich nicht ganz täuscht. Das ist so Metal Slug, aber halt spielt sich ganz anders, so mit Ressourcen sammeln, aber der Stil schaut so aus wie Metal Slug.
Ja, das merkt man jetzt beim neuen Turtles-Spiel auch. Also das basiert stilistisch auf der Zeichentrick, auf der Fernseh-Cartoon-Sendung aus den 80s. Aber weil du Metal Slug sagst, das hat ein bisschen so Metal Slug-Anleihen auch. Also es ist wieder so Pixel-Grafik und es orientiert sich, glaube ich, stark an die ganzen Konami-Spiele aus den 90er, vor allem an Turtles in Time. Und da hat es ja mal das Remake gegeben, das aber sehr schlechte Kritiken gekriegt hat. Glaube ich, 6, 7 Jahre her.
Boah, ja, ich kann mich schon erinnern. Ja.
Nein, muss länger her sein. Muss länger das her sein.
Ist waren, länger, ich, ja.
Waren 360er Zeiten noch. Ist dann auch verschwunden aus dem Shop. Und das Coole an dem Spiel ist nicht nur der Look und wie es spielt, weil es spielt sich ziemlich cool. Das Kampfsystem ist halb easy to learn, very hard to master, hätte ich mal gesagt.
Mhm.
Aber
die Floskelschwein, wo man immer Münzen reinwerfen.
Floskelschwein.
Hast du mich gerade Floskelschwein genannt?
Ein Flossenschwein.
Ne? Hm.
Die Voice Actors sind die gleichen wie aus der Cartoon-Serie.
Okay, cool.
Was cool ist. Und die Musik ist unter anderem vom Raekwon und vom Ghostface Killer von Wu-Tang. Was cool ist. Also die haben unter anderem die Musik produziert.
Cool.
Der Look und Look and Feel vom Spiel ist voll cool. Also man kriegt, wenn man Turtles in Time, das ist so ein Super Nintendo Klassiker, wenn man das kennt und liebt, dann wird man das Spiel auch lieben. Die Mechanik ist ein bisschen andere. Man hat ein bisschen mehr Combo-Möglichkeiten. Es gibt einen Arcade-Mode und einen Story-Mode. Beim Arcade-Mode ist, wie der Name schon sagt, Arcade angesagt. Da hat man nur eine begrenzte Anzahl von Leben. Und beim Story-Mode kann man zusätzliche Leben und so Spezialangriffe nur dazu kriegen. Ja, und ist jetzt seit langem wieder mal ein ziemlich cooles Side-Scroll-Prügelspiel. Mhm. Weil das Street of Rage Remake hat zwar auch gute Kritiken gekriegt, glaube ich, hat mir aber nicht so gefallen.
War es ein Remake, war nicht der vierte Teil?
Oder war es der vierte Teil? Ja, ja, aber es war halt sehr...
Ja, aber es war halt schon angelehnt.
Ja, alles. Genau. Ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber ich habe damals gedacht so, ich habe das einfach schon als Kiddo viel zu viel gespielt, sowas, ich komme da nicht mehr rein. Aber jetzt bei Turtles hat es mir wieder gepackt.
Ich habe ein bisschen was gelesen drüber, und zwar, dass die Charaktere halt sehr viel unterschiedlicher sind, als sie bei dem damals in Turtles in Time waren. Die haben zwar dich ein bisschen anders gesteuert beim Alten, aber jetzt, glaube ich, ist das schon, du nimmst einen anderen Charakter fast schon, wenn du einen anderen Turtle nimmst, oder?
Ja, für das habe ich jetzt zu wenig gespielt, das habe ich auch gelesen, dass das sich ziemlich unterscheiden von der Steuerung her. Und man kann noch, wie heißt der mit der Eisach?
Der Casey Jones
und Casey Jones. April
O'Neil kann man spielen, glaube ich.
Ja, genau.
Und Splinter, genau.
Ja. Und dann ist gleich ganz am Anfang ein Charakter gekommen, denn wenn man so Türen aufschlägt, dann kommt die Irma dahinter zum Vorschein.
Ah, die Kollegin von der April.
Wer ist das nochmal mehr? Ist das die Kollegin?
Ja, die arbeitet auch beim Sender, wo die April arbeitet, oder? Die hat so eckige Brillen im alten Cartoon und so ein Kleid oder so einen Rock immer an.
Ja, genau.
Das soll so die Nerdin sein, die gerade abkriegt, glaube ich.
Okay, die sitzt dann da und schaut zu, wie die Turtles die Foot Soldiers verprügeln. Und was auch ganz cool ist, das also bleibt ganz am Anfang, jetzt noch nicht so, aber dann ein bisschen weiterspielt, dass die wieder coole verschiedene Foot Soldiers haben, und zwar Mechaniker Foot Soldiers, die mit Drahtschlüssel schmeißen. Und welche mit Hellebarden und so Äxte, manche mit Schwerter. Und ganz am Anfang ist man im Channel 6 und da hängen die Foot Soldiers halt rum in die Sets. Und weil ihnen langweilig ist, manche hängen rum und spielen Gameboy und manche machen Yoga oder Kochen, wenn man in das
Kochshow-Set
cool. kommt. Ja, das ist ganz cool. Ja, ist witzig. Ist witzig gemacht. Ist eine coole Empfehlung. Und natürlich im Game Pass ist umsonst. Ich glaube, es gibt schon auf allen Plattformen.
Ich war es auf Steam, glaube ich, seit Freitag auch erhältlich.
Auf der Switch, glaube ich, gibt es das auch. Ja.
Und das sieht man schon, glaube ich, wenn man anschauen auch. Ja.
Es ist sehr ähnlich wie Scott Pilgrim auch. Scott Pilgrim war auch schon ziemlich cool, muss man sagen. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, ich weiß, dass das auch so besser war, als es sein hätte dürfen, sagt man, glaube ich.
Ja, genau.
Als
ja,
stimmt. Film. Teilen, sagt man.
Ja. Wobei das
war die Kacke immer, ja.
Wobei das ja eigentlich mehr. Ja, natürlich, das passiert auf dem Film, ja, aber die ganzen Charaktere und das ganze Look and Feel war im Comic nachempfunden.
Ja, stimmt, Comic hat es vorher gegeben und dann der Film.
Und was ich noch habe, und zwar hat mich der Michi, ein anderer Kumpel von uns, hat mir auf was gebracht, was mir als alten Fallout Aficionado natürlich voll freut. Und zwar hast du mal was gehört für Fallout 4 London?
Nein.
Das ist eigentlich ein Mod, wird von einem 13-köpfigen Team gemacht. Der Lead heißt Dean Carter und was ich so mitgekriegt habe, machen die das alles in ihrer Freizeit und die machen schon seit ein paar Jahren einen Mod, quasi einen Story-Mod und der wird jetzt voraussichtlich 2023 für PC erscheinen und was ich so gelesen habe, haben sie es vor, nur für PC zu machen und zwar wird es ein Story-Mod in der Größe vom Original Fallout 4, was die Karte angeht, und die Spielzeit, was komplett in London spielt. Es ist eine komplett neue Map. Man muss einen komplett neuen Charakter machen. Und es spielt eben in London. Also nach der atomaren Apokalypse von Fallout. Und es wird die ganzen Fraktionen, die es in die alten Fallout-Teile gibt, nicht geben, weil das ja in London spielt. Mhm. Wo auch der Virus nicht ausgebrochen ist, der für die Supermutanten verantwortlich ist. Also das wird es auch nicht geben. Es wird eine komplett neue Geschichte mit komplett neuen Fraktionen, komplett neue Locations, komplett neue Waffen. Ja, das ist schon ziemlich eindrucksvoll. Weil das
ich weiß gar nicht, es war ja bis jetzt nichts außerhalb von Amerika, oder? Was Fallout angeht.
Ja, genau.
Das ist interessant eigentlich, was sie da machen, ja.
Ich habe da jetzt leider gar keine Info, inwieweit da, also Bethesda ist da, glaube ich, nicht involviert in das Ganze.
Mm. Und ja, gegen Ende hin, wenn sie dann sagen, nein, darfst du es nicht machen.
Meinst du wirklich?
Nein, glaube ich nicht.
Ja, weil das schaut, es gibt jetzt einen 18-minütigen Gameplay-Trailer, das schaut alles schon ziemlich cool aus, muss man sagen. Und die haben sich da wirklich die Hölle angetan, das muss ja arschvoll Arbeit sein. Im Prinzip haben die ein komplett neues Spiel entwickelt.
Ja.
Es gibt jetzt auch für den PC, glaube ich, ein Fallout 3 oder ein Fallout New Vegas Remake für Fallout 4 als Mod. Ich glaube, Fallout 3. Und das Coole an dem ist, sagt man da überhaupt Story-Mod? Wie sagt man denn da? Das?
Ja, als Mod halt, aber ein bisschen umfangreicher. Ich würde jetzt irgendwie Total Conversion als Namen geben, aber das, glaube ich, verwendet keiner mehr. Das ist ein Mod. Ein Mod ist ein Mod.
Mod ist ein Mod. Ja, und da gibt es Fallout 3, das gibt es jetzt schon, glaube ich, für den PC, quasi komplett geremaked mit der Fallout 4 Engine. Oder ist es die etwas gleiche Engine sein, schätze ich, aber halt mit Fallout 4 Elementen.
Dass halt Basenbau dabei ist und sowas, oder?
Das weiß ich nicht, aber es ist alles voice-overed.
Ah.
Und das ist ja auch nochmal cool für sowas. Und Fallout 4 London wird auch mit Voice-Overn kommen.
Cool. New Voice London. New London Voice. New Vegas.
New Vegas 4 London.
Cool. Ja. Ich sehe, du liest es da ab aus deinem Buch. Das ist ja ganz ein Fact.
Beim Archivarbuch. Beim Archivarbuch. Ja. Genau, auf das warte ich schon hart und das wäre dann wahrscheinlich auf meinem Steam Deck, wenn ich es dann gebacken kriege, dass ich mir das bestelle, werde ich es dann spielen und freue mich schon voll drauf, weil in Fallout 76 habe ich nie so reingefunden. Bin jetzt immer noch dabei, Stunden um Stunden in Fallout 4 zu versenken, habe da schon ziemlich viele Mods runtergeladen, muss nur mal betonen, wie cool das ist auf der Xbox One. Natürlich nicht zu vergleichen mit PC, aber dass das auf Konsole überhaupt funktioniert. Finde ich ziemlich cool.
Mhm.
Ja. Und das wäre es bei mir eigentlich gewesen, was das Vorgeblänkel angeht.
Ja. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss, oder?
Ja. Genau. Dann steigen wir direkt ins Hauptthema ein, oder?
Ja, das klingt gut.
So, herzlich willkommen. Wir sind zurück aus der Pause. Wir haben frische Getränke parat.
Ich nicht.
Du nicht? Was ist mit Dr. Pepper?
Oh, Da eine gute Geschichte, dass jetzt Dr. Pepper jetzt beim T&G, habe ich das gesehen, ab und zu, so eine riesen Metallwühlbox.
Was?
Ja, so ein Metallkorb, wo halt die ganzen Dosen einfach reingeschüttet worden sind. Und da habe ich zufällig gesehen, es ist so ein Import, weil so ein Aufkleber drauf ist mit so Sachen, die normal nicht angegeben sind auf der Dose, was wichtig sein für EU oder halt Österreich.
Okay,
also ja. Kommt, glaube ich, das ist Tschechien oder keine Ahnung woher.
Dr. Pepper.
Da habe ich Dr. Pepper Dosen gefunden. Und dann habe ich da gleich ein paar gekauft hier daheim. Weil sonst kriegt man das nicht so oft, finde ich. Also ich sehe es selten. Und nachdem ich da das so, das ist ziemlich schwierig, so ein Metallkorb voll Dosen, Sachen unten rauskriegen. Das ist einfach Metall. Das ist, wenn man durch festes Metall sich durchbohren muss. Und dann nehme ich halt Dosen raus und stelle sie daneben alle hin, dass ich da runterkomme zu Dr. Pepper und ziehe die da raus. Und jetzt, glaube ich, habe ich es schon erschöpft, fast den Korb. Jetzt gibt es keine Dr. Pepper mehr. Und das Einzige, was sie gemacht haben, ist Mountain Dew Dosen einfach oben drauf geschüttet. Was auch okay ist, haben wir auch Mountain Dew gekauft.
Ja, ich sehe die da reintauchen wie ein Dagobert Duck in den Geldspeicher.
Ja, also quasi, so wie es aber in echt wäre.
Ja, knallt einfach auf der Goldfläche auf.
Genau. Und ja, ich will ja nicht immer da 5 Minuten da stehen und das rausnehmen. Schau ja aus wie ein Freak. Dr. Pepper Freak. Aber ja, so ist Leben. Man kann nicht mal Freak.
Gut,
man dann. Nicht. Apropos Freaks.
Apropos
Freaks. Bei unserem jetzigen Thema haben wir ja aufgehört mit einer Sitcom. Mit einem kontroversen Hauptdarsteller.
Genau,
was da haben wir schon gesagt. Ein bisschen her ist, aber es ist schon immer so in dem Gedächtnis von vielen Leuten, glaube ich.
Genau.
Wer ist es?
Es geht um die Cosby Show.
Ja.
Cosby Show, Hauptdarsteller und Namensgeber, da mittlerweile schon wieder entlassene Bill Cosby, der durch in die letzten Jahre, sage ich mal, durch wirklich furchtbare, schlussendlich bewiesene, also Anschuldigungen, schlussendlich bewiesene Straftaten in die Schlagzeilen war und auch ins Gefängnis gegangen ist. Aber in die 80s, zu unserer Zeit, wo wir Sitcoms geschaut haben, eine von die, ich sage jetzt einmal, ja, größten und am längsten laufenden Sitcoms der Zeit war, oder? Weil die ist 1984 gestartet, ist bis 1992 gegangen und hat eine ordentliche Menge an Folgen, nämlich 201 Episoden zusammengebracht, was schon ganz ordentlich ist. Und ich kann mich erinnern, also die Cosby Show ist wirklich, das war eine von den Sitcoms, glaube ich, die ich am meisten geschaut habe.
Die war auch bei uns sehr erfolgreich, glaube ich, und deswegen, glaube ich, ist es von der, also jetzt nachmittags Primetime, würde ich jetzt mal sagen, oder ist das gewesen? Also da, wo, glaube ich, viele jetzt schon daheim waren und das schauen haben können, war die Cosby Show und es ist viel oder einiges so mit bisschen mit Moralhintergrund gewesen, kann ich mir erinnern, bei manchen Stories. Also es ist nicht nur geblödelt worden, es ist halt so ein Message oft vermittelt worden. Aber das ist halt nicht jede Folge gewesen, das ist halt so jede fünfte oder jede zehnte Folge ist einmal gewesen, oh, die eine, die ist in der Schule und die ist ein bisschen dicker. Ja, und der Theo hat gesagt, dass die dick ist. Ja, aber das geht nicht. Da musst du sie jetzt entschuldigen bei der Dicken. So war das schon ein bisschen, kommt mir vor.
Ja, es war jetzt nicht so ganz so stumpf wie nicht ganz so Masters of the Universe mäßig, aber ja, so kann man sagen, war es, ja. Die Story an sich war, dass die Familie Huxtable waren der Cliff und die Wirtsikassen, die Frau von ihm.
Ja, das war die, ich klicke da nicht auf den Wikipedia-Link.
Also der Cliff und seine Frau, die...
Ja, ich scroll da nicht runter, bis ich den Namen sehe.
Ich kann mich noch an den Theo erinnern, das war der Sohn.
Der Theo, ja. Wieso stehen denn da nicht die? Doch, Claire.
Die Claire Huxtable, genau. Mhm. Die haben, also die haben in New York, glaube ich, gewohnt, und er war ein Frauenarzt und hat die Praxis im Souterrain gehabt, bei ihnen in der Wohnung.
Ja.
Man hat die Wohnung dann oft in der Sitcom von außen gesehen, da war eben so eine Souterrain-Praxis und oben im Haus haben sie gewohnt. Ja, und man hat einfach das Leben der Familie, die, glaube ich, recht wohlhabend war und da dargestellt worden ist, hat man halt gezeigt und was für, ja, was für, ja, wie denen halt ihr Leben so abläuft, was halt als Sitcom gezeigt worden ist und wieder, wie du so gesagt hast, ja, hat es halt oft so eine Moral der Geschichte gegeben. Mhm. Am Ende vom. Und ich kann mich erinnern, dass ich die letzte Folge gesehen habe von der Cosby Show. Okay. Da hat es eine Zeit lang, ich glaube in der letzten Staffel oder über mehrere Staffeln, so einen Running Gag gegeben, dass die Klingel nie gegangen ist. Und dass der Cliff nie einen Techniker holen wollte, die Klingel zu reparieren, sondern dass er das immer selber tun wollte. Und in der letzten Folge hat er die Klingel dann repariert und dann hat man quasi beim Applaus vom Publikum hat man dann schlussendlich das Publikum, die Kamera ins Publikum gefilmt, hat das ganze Set gefilmt. Und das war zum ersten Mal, dass ich gesehen habe, wie eigentlich ein Sitcom gefilmt wird. Weil da hat man halt wirklich gesehen, dass das eine Bühne ist und hat das Publikum gesehen. Ja. Du, irgendwelche Erinnerungen zur Cosby Show?
Ja, weil ich das gerade offen habe, den Wikipedia-Artikel, da hat es die Denise gegeben. Die Denise Huxtable ist, glaube ich, war die älteste Tochter von denen. Und die heißt Lisa Bonet, glaube ich, spricht man es aus.
Mhm.
Und die war einmal mit dem Lenny Kravitz zusammen. Und die haben zusammen ein Kind, das ist die Zoe Kravitz, was man kennt aus verschiedensten Filmen. Und was ist der letzte Film, wo sie...
Batman hat sie mitgespielt, die Catwoman gespielt bei Batman. Oder? Ja, genau.
Genau, ja. Also ziemlich erfolgreich, glaube ich, als Schauspielerin ist die. Würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht stimmt es auch nicht.
Ja. Und die Lisa Bonet ist jetzt mit dem Aquaman zusammen, oder? Mit dem Karl Drogo.
Ah, das kann sein, ja. Da, ich kann nicht alles in Wikipedia jetzt da vorlesen, aber.
mit Jason Momoa.
Ja, so heißt das, stimmt.
Ja.
Dann sehe ich da Theo Huxtable, Vanessa Huxtable, Rudy Huxtable und Sondra. Ich glaube, das ist, die ist die Adoptivtochter gewesen von irgendwie, von wem anderen, am anderen Pärchen, glaube ich, oder? Dem sie dann später, glaube ich, hat die bei ihnen gewohnt. Ja, es ist, es gibt ein paar halt Charaktere, die immer wieder auftauchen und mehr oder weniger, sage ich mal, lustig oder gut waren. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, wo ich sage, okay, das ist, da hat man was verpasst. Würde ich jetzt nicht sagen, oder? Wenn man es jetzt nicht gesehen hat.
Ja, wie gesagt, schwierig zu sagen. Für die damalige Zeit, jetzt kann man sowieso so ganz alte Sitcoms natürlich, so wie die jetzt, die halt bald 40 Jahre alt sind, da ist natürlich immer so, dass man schon das mit einer gewissen nostalgischen Brille anschauen muss, weil neuere Sachen machen das immer besser, oder nicht immer, aber oft besser, weil sie halt auf die alten Sachen aufbauen. Und im Schatten der Verbrechen von Bill Cosby muss man das jetzt nicht nachholen, finde ich.
Was noch interessant ist, glaube ich, dass es halt in Amerika wahrscheinlich schon wichtiger war, die Serie, als bei uns, weil ich glaube, eine schwarze Familie, die jetzt doch reich ist, würde ich jetzt mal fast sagen, aber so mal die Oberschicht darstellt, glaube ich, hat es zu der Zeit nicht so gegeben.
Nein, so eine Art von Serie nicht, ne?
Ja.
Das war, glaube ich, mit Prince of Bel-Air und Cosby Show, was so für die Black Community waren, das schon.
Ja, wobei also das. Wichtiger, als es für uns jetzt scheint, ja.
Ja, auf alle Fälle. Ja.
Da hat man nicht so viel Einfluss. Aber das, ja, als Kind sowieso nicht. Ist ihm das natürlich nicht aufgefallen.
Nein, ist ihm das nicht aufgefallen und wie gesagt, ja, als Kind sowieso nicht und ja. Gut, dann gehen wir wieder vor in der Zeit und auf unserer Liste die nächste Sitcom aus die näher am Jetzt ist, wäre die Office, der Office US Serie 2005 gestartet, bis 2013 gegangen, ebenfalls 201 Episoden.
Das ist auch ordentlich, ja.
Hast du Office UK gesehen?
Ja, ganz wenig. Ich kenne nur Ausschnitte und von US kenne ich auch nur Ausschnitte. Und die Bloopers, die kennt man natürlich alle.
Okay, weil ich bin, und wie ist Office US? Okay. Das hole ich jetzt gerade nach, weil sie seit kurzem auf Netflix ist.
Ja, das ist so, wie für einen Michi, Big Bang Theory, ist es für manche einfach so viel gut. Serie, die sie einfach immer im Hintergrund laufen lassen oder so, jeden Abend einfach schauen. Aber wenn sie sie schon kennen, die Folgen, nur immer mal wieder schauen.
Ja, kann ich mir voll gut vorstellen. Ich bin jetzt gerade eben in der vierten Staffel. Es geht um ein Papier, so ein Papiergroßhändler, Dunder Mifflin. Und man sieht halt den Alltag von die Arbeiter, die da in der Branch arbeiten, die einen Chef haben, den
Steve Carell,
was Steve Carell in der Serie. Und ja, das ist eben total liebenswerte Serie mit total liebenswerte Charaktere. Also gefällt das echt gut. Ich bin jetzt eben, wie gesagt, in der vierten Staffel drin. Und ja, so in Jim Harper und in Dwight Schrute, die sind ja wirklich in die Popkultur. Also allein die Memes, die aus der Serie kommen, heißen ja so unzählige.
Ja, und man weiß ja oft nicht, dass der... Ah, ich verwechsel es schon, weil ich fast wieder was Falsches erzählt. Dass der... Ja, wie heißt der von Jurassic Park? Der Chris Pratt? Aber das ist ja Parks and Recreation.
Das ist Parks and Recreation,
ja. Jetzt hätte ich fast gesagt, der kennt aus US, The Office US. Alles falsch.
Aber der John Krasinski, der in Jim spielt, der hat sich ja auch ziemlich als Action-Star quasi gemausert.
Der hat da auch so eine Amazon-Serie, oder? Wie hat der geheißen? Ist es Jack Reacher? Nein, das ist wieder was.
Das weiß ich nicht, da spielt das so ein Spezialeinheitler, gell?
Ja, genau.
Ja. Der hat mittlerweile einen Tactical Full Beard und macht sich eben als Action-Darsteller momentan einen Namen und spielt auch jetzt bei Doctor Strange mit.
Hat ihn erkannt, ja.
Hat den Chef von die Fantastischen Vier gespielt.
Ach so. Nein, ich glaube, das haben wir schon erwähnt.
Haben wir schon erwähnt, ja.
Ja, ich glaube schon.
Genau.
In Chef.
John Burke Krasinski heißt er im vollen Namen.
Burke. Oder sprichst du es leider irgendwie anders aus? Hast du ganz was anderes?
Ich habe echt keine Ahnung. Das ist mit mir und Namen eine Katastrophe. Hey. Das ist die Storyline. Hey. ja, Burke, glaube ich. B-U-R-K-E. John Burke Krasinski. Ja, okay. Aber Entschuldigung, hey, mit so einem Namen, das ist ja...
Ja, da brauchst du einen Bart. Ohne Bart passt das gar nicht, glaube ich. es klingt fast so. John Bart Krasinski.
John, ja. Mein Lieblings The Office-Charakter ist der Kevin. Er ist fantastisch.
Der Kevin. Ist das der ein bisschen dickere Schwarze? Ja.
Nein, der ein bisschen dickere Weiße, dessen Lieblingszahl 69 ist, aus Gründen. Und der mit so am... du hast lachen müssen. Siehst du? Der kommt mit so einem stumpfen Humor ums Eck. Das ist so bescheuert, dass es schon wieder lustig ist. Das ist jedes Mal, wenn der Charakter vorkommt, dann muss ich immer lachen. Also das ist wirklich, der ist so, und das kann ich mir so gut vorstellen, dass das so viel gut Eskapismus-Serie ist für viele Leute, weil das kann man auch immer wieder, durch das, dass es so viele Folgen sind, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass das gut funktioniert, dass man da immer wieder von vorne anfangen kann. Ja. Und ist eben neben Seinfeld, einer von den Klassikern, wo ich mich momentan gerade durcharbeite.
Ja, wie gesagt, da kann ich leider nicht so viel dazu sagen. Außer, dass wir, haben wir über Stromberg schon geredet? Ja.
Nein, das kommt erst noch. Das ist nämlich älter als The Office US. Also Stromberg war vorher, ich glaube ein Jahr vorher oder so.
Aber zwischen der UK-Variante ist, da ist schon ein bisschen Zeit vergangen, sehe ich gerade. Das sind drei, vier Jahre fast dazwischen.
4 Jahre, ja.
Also seit dem Start. Das ist sogar schon beendet gewesen, bevor Stromberg und so losgegangen ist.
Ja, da hat es ja nicht, das ist bloß 2 Jahre lang gegangen, glaube ich. Da ist nicht so viele Seasons oder gar nicht so viele Folgen.
Ja, das ist aber typisch, finde ich, für die britischen. Dass die nicht ewig laufen, die britischen Serien, kriegen wir vor.
Ja,
die also lassen es dann die, eher. Was ich kenne. Aber Office OS ist, glaube ich, für Netflix, wo sie es, glaube ich, jetzt für so wie Friends, glaube ich, haben es da auch so einen Exklusivdeal, kann das sein?
Ja.
Ich glaube, das war auch nicht so billig, glaube ich, das haben sie auch recht teuer.
Na.
Sich gekauft.
Das Einzige, was ich so gehört habe, ist, dass es einen Punkt gibt bei Office US und das ist, glaube ich, etwas, was viele Sitcoms haben, die so ganz lange Laufzeiten haben, dass sie quasi in Shark gejumpt haben ab einer gewissen Season. Das ist danach, wo man sagt, ah, das war der Punkt, da hätten sie aufhören sollen.
Ja, oft ist es auch, wenn irgendwie einer der Hauptdarsteller geht und dann ersetzt wird und dann kann es klappen oder auch nicht, das, ja.
Ja, wobei aber Community...
Ist das bei Office US sogar so? Kann es sein, dass das Steve Carell gar nicht mehr dabei ist, die letzte Staffel? Ich weiß es gar nicht.
Das
Community ist aber auch passiert, das stimmt.
Aber die haben es gut gemacht, finde ich. Bei Community haben sie die Kurve gut gekriegt, obwohl wirklich wichtige Charaktere zwischen die Seasons aussteigen. Aber da haben sie es gut hinkriegt. Mhm. Also ich finde Community zum Beispiel lasst nie nach.
Viele sagen ja, dass, glaube ich, die vierte Staffel so schlecht ist, die Gas Leak Season. Was ich heißt sie, weil da ist irgendein Gasleck in Community College und deswegen ist alles so erklärbar. Ja, die sind alle dumm gewesen und deppert von dem Gas und.
Ah, ja, genau. Ja, kann
ich mir deswegen erklärt das das. Aber eine Sache zum Beispiel, die mir bei vielen Serien gar nicht so auffällt, aber was ich voll oft höre von Leuten, die sagen, der Charakter hat sich so verändert oder der handelt jetzt so, wie er vielleicht nie handeln wird. Und oft fällt mir das gar nicht auf, weil es einfach oft nicht um den Charakter geht, sondern halt um bei Community zum Beispiel, ja, dass der Witz funktioniert oder so.
Ja,
fällt das dir ist das halt, oft auf bei Serien?
Eigentlich nicht, mir fällt eher auf, oder was ich oft irgendwie schräg finde, ist, wenn dann auf einmal so eine gewisse Ernsthaftigkeit Einzug hält, die nicht passt. Das ist bei Community auch manchmal. Bei Community kriegen sie es, da gibt es auch Folge, da geht es um das ist eine Weihnachtsfolge, glaube ich, wo der Abed so eine Weihnachtsfantasie hat, was dann um sein früheres, wo es quasi um seine Kindheit geht. Und bei Futurama ist das auch manchmal, und das ist zwar dann gut gemacht, aber dann so traurig, dass ich es gar nicht sehen will in dem Setting. Bis zur vierten Staffel gibt es jetzt das bei der Office US nicht. Ich weiß nicht, ob es das da gibt, ob es da so ganz so ernste Spitzen gibt, aber das ist nichts, was ich glaube ich sehen möchte bei der Office.
Wobei das öfter höre, dass Leute vom Office US reden und dann so gewisse Szenen und sagen sie, oh, und das ist so traurig und da kommen nicht mit die Tränen und so. Also ich glaube, da kommt schon noch was.
Ach so, okay.
Ja. Aber vielleicht passt es auch zur Serie so und nicht, das ist ein bisschen, wie sagt man denn da, so raussticht, sondern einfach, ja, es passt in dem Moment.
Ja, das ist bei Sitcoms immer schwierig, finde ich.
Ja.
Also so, ich denke mir dann halt oft, ja, natürlich soll man da ernste Themen ansprechen können, aber dafür gibt es ja andere Formate. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel, wir reden dann gleich über It's Always Sunny, da kann ich mir einfach nicht vorstellen, wie da ernste Themen behandelt werden.
Ja, nein, das würde überhaupt nicht passen, wenn sie da sich über alles lustig machen und alles irgendwie verkehrt machen, was man da verkehrt machen kann. Und dann plötzlich gibt es ein Thema, wo sie irgendwie ein Statement ausbringen und sagen, ja, nein, das ist falsch und das ist richtig und moralisch muss man das machen. Das wird, glaube ich, überhaupt nicht passen.
Gut, willst du noch was sagen über Office?
Für mich ist das Office abgeschlossen hier.
Weil dann springen wir wieder zurück in die Vergangenheit und zwar nach 1985, da war die Erstausstrahlung von Golden Girls.
Ja, da ist auch viel, wie sage ich denn da, verschwommen. Da ist viel irgendwie so, okay, das ist halt, der eine ist das Naivchen, das war die Betty White. Und dann die Braun ist die abgebrühte. Ja, es ist so viel kann ich mich gar nicht erinnern, außer dass halt die eine war sehr alt, die Sophia. Wobei sie in Wirklichkeit gar nicht älter war als manche andere Schauspielerinnen, glaube ich.
Ja, die war jünger wie die. Also jetzt gerade zum Zusammenfassen, um was es geht quasi um eine WG von pensionierten Frauen, die zum Teil verwitwet, zum Teil geschieden oder beides sind, oder?
Ja, ich glaube, alle haben einen Mann verloren oder waren nicht verheiratet, glaube ich.
Ja, und da leben eben vier Frauen und die Mutter von einer leben eben in einer WG zusammen in Florida. Und das ist quasi, die Sitcom handelt um das Leben der vier älteren bis alten Damen. Und jetzt muss ich gleich was fragen, hast du die Serie jemals bewusst geschaut? Hast du dir jemals gedacht, okay, jetzt kommt Golden Girls, da schalte ich ein, das schauen wir jetzt an?
Ich kann mich erinnern, dass ist das spät am Abend teilweise gekommen am ORF?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist auch so.
Nicht? Ich kann mich erinnern, dass es irgendwie so 10 Uhr am Abend noch gelaufen ist und so. Und dann habe ich gedacht, ich habe mich jetzt nicht drauf gefreut. Und dann habe ich gedacht, man kann da was schauen, so um 10 Uhr am Abend, so was Leichtes oder was Seichtes. Und ja, dann habe ich das da geschaut. Aber so richtig gefreut habe ich mich jetzt nicht drauf. Und da gibt es jetzt auch nicht eine Folge, wo ich sage, boah, die muss man schauen oder so.
In meinem Fall war das typisch etwas, was ich geschaut habe, weil es halt gerade gelaufen ist.
Ja. Da gibt es auch schon viele Sachen damals.
Ja. Und das ist oft gelaufen, ist mir vorgekommen. Mhm. Die Estelle Getty spielt eben die Mutter von der.
Die Sophia.
Sophia. Ja. Genau. Und die spielt eben die Mutter von der Dorothy, die Patrice Arthur. Mhm. Und die Schauspielerin war zu dem Zeitpunkt aber, glaube ich, ein Jahr jünger. Ja. Wie die Schauspielerin, die ihre Tochter gespielt hat, die ist halt nur so ganz alt mit einer Perücke und einer dicken Brille und sie ist extra so gebückt gegangen. Und ja. Kann mich erinnern, sie hat im Original, glaube ich, eine ziemlich markante Stimme gehabt und hat in der deutschen Synchro die Synchronstimme von der Oma von die Dinos gehabt.
Genau. weil du sagst, das war eine der wenigen Serien damals schon am ORF, was Zweikanalton in Englisch angeboten haben, was nicht oft war. Das habe ich ab und zu benutzt.
Okay.
Hat mein Englisch.
Zweikanal war echt selten, gell?
Mhm. Irgendwelche US-Serien, da haben sie es ab und zu gehabt. Kann sein, dass es bei Blossom auch war oder wo.
Dougie Hauser, glaube ich, war auch Zweikanal.
Mhm, das kann sein, ja.
Nur zur Erklärung für unsere Zuhörerinnen, wer das nicht weiß, Zweikanal war früher ein Service. Man hat das Fernsehsignal mit Stereo ausgesendet. Das heißt, man hat Stereoempfang gehabt daheim. Und manchmal aber waren die Sendungen auf Mono, auf Deutsch. Und dann hat man umschalten können aufs englische Original, das dann auch Mono war. Also man hat quasi den zweiten Kanal, der fürs Stereo eigentlich da gewesen wäre, hat man für den Originalton benutzt und hat quasi beide Tonspuren ausgestrahlt. Und manche Serien und manche Filme sind dann auch im Zweikanal eben gesendet worden und das hat dann immer durch einen Hinweis am Anfang der Serien vom Film, hat man das dann immer mitgekriegt.
Ja. Dass jetzt ich glaube, oft ist es einfach für den zweiten Kanal für Sehbehinderte, glaube ich, gewesen oder für beeinträchtigt Sehende. Das ist dann der Kanal gewesen, der einfach das Bild beschrieben hatte, was jetzt wie es besser beschreiben, selber sagen soll.
Ja, genau.
Das war oft. Dass das und das ist dann auch immer am Anfang vom Film gesagt worden, auf Kanal 2 der
für Leute mit Sehschwäche oder Sehbehinderung.
Ja.
Ja, genau.
Das war eigentlich ganz cool. Weil das ist was ich mir oft gewünscht habe, so, ich möchte es gerne im Original sehen, auf Englisch. Und das war halt eine der wenigen Möglichkeiten, wenn man noch kein Internet gehabt hat und noch vor DVDs. Mit DVDs war es dann eh kein Thema mehr. Da hat es eigentlich eh alles dann Deutsch und Englisch gegeben bei den Filmen. Ja, aber wenn ich mir eine Videokassette damals gekauft habe, dann habe ich mich entscheiden müssen. Das hat es fast nie oder hat es gar nicht auf Englisch gegeben, würde ich jetzt mal sagen.
Wäre die Zweikanaltechnik bei einer VHS auch möglich gewesen?
Vielleicht, so genau. Kann ich mich da nicht mehr erinnern.
Na, eigentlich nicht, oder? Weil du hast ja umschalten müssen zwischen. Ja, gut, aber eigentlich.
Vielleicht wäre es gegangen. Kann sein, ja.
Müssen wir mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Gastauftritte haben dann später bei Golden Girls noch, ich glaube, der Cheech von Cheech und Chong gehabt, oder beide?
Ja, ist nicht sogar der George Clooney sogar mal da gewesen?
Kann auch sein. Cheech und Chong waren dann die Köche, glaube ich, weil die haben dann später in der Serie haben sie Bed and Breakfast betrieben, wo die beiden, glaube ich, gekocht haben.
Ja. Aber was mir noch eingefallen ist jetzt gerade die Sophia, die halt so auf alt gemacht worden ist und immer von Sizilien 19 irgendwas erzählt hat. Damals, Sizilien 1974 oder so, und erzählt sie immer, ist ja fast 1:1 derselbe Charakter in Stopp oder meine Mami schießt mit dem Sylvester Stallone, wo sie seine Mutter spielt, die eigentlich fast derselbe Charakter ist. Ich glaube, die Haare seien anders gefärbt und das war es so ungefähr, ja.
Ja. Muss halt zur ähnlichen Zeit gewesen sein, der Film, oder?
Ja, da war sicher noch Golden Girls aktuell oder halt beliebt, glaube ich. Schauen Sie da gerade nach.
Ich schaue gerade nach, aber was ich nur nachschaue, wir haben noch gar nicht gesagt, wie viele Folgen das waren, weil Golden Girls ist auch ziemlich lang gelaufen, nämlich von 85 bis 92 und somit fast so lang wie die Cosby Show und hat auch ähnlich viele Folgen, nämlich 180 und man sieht daran auch, dass die extrem beliebt war.
Ja.
Ja. Gut, dann springen wir wieder vor in der Zeit und zwar ins Jahr 2005. Und da ist jetzt eine Sitcom, die immer noch läuft. Mhm. Und zum Zeitpunkt der Erstellung unseres Google Docs 154 Folgen auf dem Kasten gehabt hat. Also in 17 Jahren mittlerweile. Und das ist 17 Jahre ist schon nicht schlecht. Das ist schon einmal eine ordentliche Zeitspanne für Sitcom. Und es ist Always Sunny in Philadelphia. Eine von die Sitcoms, die mir deswegen so in Erinnerung ist, weil du, Marco, mir die ersten 5 Staffeln damals aus die USA auf DVD bestellt hast, weil das bei uns nur ganz schwierig zu kriegen ist. Bis auf die ersten 2.
Das war genau ein Import, aber den habe ich über Amazon Co. UK bestellt. Also die haben US-DVDs gehabt, die ich nicht selber importieren habe müssen, sondern die waren schon im EU-Raum vor Brexit und die haben sie dann weiterleiten können. Also da habe ich mich nicht mit dem Zoll rumärgern müssen, weil das ist das, was ich nicht gern gemacht habe und deswegen habe ich auch selten Sachen aus USA bestellt. Zu der Zeit. Da hat es irgendwie so einen Freibetrag gegeben von 20 Euro. Alles, was teurer war, hat man verzollen müssen und wenn Pech hast, ja, hast dann irgendwo antanzen müssen und sagen, hey, da gibt's mir das, so schickt's mir das wieder weiter. Da hab's die Rechnung und so weiter und so fort. Deswegen habe ich das nicht oft gemacht. Aber in dem Fall war es eh nicht nötig.
Ja. Dafür bedanke ich mich jetzt offiziell und vor unseren Zuhörerinnen nochmal für die
Bestellung. Das ist aber auch nicht das erste Mal, dass du das erwähnst und dich auch bedankst bei mir, glaube ich.
Ja, weil ich das wirklich, mir taugt das volle und leider, ich sehe es jetzt auch nämlich, während ich mit dir Podcast vor mir im DVD-Regal stehen, es sind ja nur die ersten 5 Staffeln, die ersten 2 sind auf Comedy Central Germany gelaufen, deutschsprachig, und aus irgendeinem Grund hat es bis auf die ersten 2 Staffeln keine deutsche Synchro mehr gegeben.
Mhm.
Und das läuft bei uns immer noch nirgends, glaube ich, oder?
Ja, aber das ist, wer es nicht kennt, der soll sich das unbedingt anschauen. Das ist, würde ich fast sagen, Geheimtipp, aber man muss schon ein bisschen, sage ich mal, einen abgedrehteren Humor haben können oder auch mögen. Oder ich würde das jetzt nicht jedem empfehlen, das ist so besser wie I Think You Should Leave, das ist halt so ein bisschen eine Nische, aber einfach so gut gemacht und geschrieben und so lustig, dass das jetzt schon ein Klassiker ist für mich eigentlich.
Ja, kann dir nur recht geben. Man muss ein bisschen dicke Haut haben und ein bisschen an abgedrehten Humor. Ich glaube, man kann sehr schnell offended sein von der Art von Humor. Es geht um 5 Personen, die ein Irish Pub in Philadelphia in einer beschissenen Gegend betreiben, nämlich der Dennis und die Dee, das sind Zwillingsgeschwister, und der Mac und der Charlie, das sind, die vier sind Kumpels und die betreiben immer den Irish Pub. Und der Frank ist, ich sage jetzt einmal, damit ich keinen Spoiler, damit es nicht spoilt, der Vater von Dennis und von der Dee und wird gespielt vom Danny DeVito. Fantastisch gespielt vom Danny DeVito.
Der war, glaube ich, in der ersten Staffel nicht dabei, aber der hat so bereichert, die Serie.
Ja, genau. Der war in der ersten Staffel nicht dabei, ja. Ja, das sind die abgedrehtesten, unsympathischsten Freaks, die man sich vorstellen kann, die allen möglichen Scheiß machen. Also das ist...
Ja. Das ist echt ein Wahnsinn. Also man kann da gar nicht erzählen, was sie... Also da ist nichts heilig. Erst wird jeder durch den Dreck gezogen und sie selber haben moralisch, sage ich mal, gibt es keine Grenzen, oder? Sie würden alles machen, damit sie sich durchsetzen können selber. Also,
ja,
total. Es ist eigentlich so, wie teilweise die Charaktere sind ja bei Seinfeld ähnlich, aber halt nochmal überspitzter und nochmal abgedrehter. Weil bei Seinfeld ist ja auch so am Ende der Serie, wird ihnen ja nochmal vorgeführt, so hey, und das habt ihr gemacht und das habt ihr gemacht, wo die Zuschauer dann sagen, ja, eigentlich sind es fast schon Psychopathen. Hey.
Ja. Ja, stimmt. Und ich meine, der Dennis wird vom Glenn Howard gespielt. Der ist ja auch eigentlich, das ist ja eigentlich das ist ja ein Psychopath fast. Also der, wie der rüberkommt in der Serie. Das ist, sage ich, der auch am gefährlichsten. Also der ist fast schon so, der ist fast schon gefährlich eigentlich.
Ja. Das macht es aber auch so interessant, so man weiß ja gar nie, wie manche so reagieren in der Serie. Man sagt, okay, was ist passiert jetzt? Ich weiß es nicht, ich kann es mir gar nicht ausdenken, was für irgendein perverses oder grausliges Zeug, die sich jetzt einfallen lassen.
Die haben so, es gibt so Charaktere, die immer wieder vorkommen, nämlich der Rickety Cricket, der ist am Anfang von der Serie Pfarrer oder Geistlicher.
Oh ja, mit dem geht's bergab,
ja. Ja, der ist mit ihnen in die Schule gegangen, mit der Dee und mit dem Dennis, und der war verliebt in die Dee und hat dann wieder mit ihr zum Dorn, und ja, die ruinieren sein Leben auf eine Art und Weise. Der Abstieg ist wirklich katastrophal anzuschauen. Der ist ja am Schluss, ist er, glaube ich, er will es gar nicht sagen, aber der wird vom Pfarrer zum Drogendealer, und schuld sind nur die Leute aus dem Irish Pub.
Ja.
Und dann gibt es noch die McBoyles.
Ja, die Brüder.
Die McBoyle-Brüder. Das sind, glaube ich, so irische Inzestfamilie, glaube ich, die sehr oft so politisch inkorrekt dargestellt wird da. Die haben ja aufgrund der inzestuösen Abstammung eine Schwester, die mehrfach behindert ist und so dargestellt wird. Also es ist echt katastrophal. Es ist wirklich so. Mich wundert es überhaupt, dass das heutzutage nur so geht, so Serie so darstellen, weil ja, es ist sehr politisch inkorrekt.
Das muss man schon sagen. Mich erinnern, es war das Thema Blackface in vielen Serien ein Thema, wo sie Folgen runtergenommen haben von Netflix und so. Und It's Always Sunny in Philadelphia hat auch einige Szenen mit Blackface, wo sie Lethal Weapon neu spielen oder so, die Nachfolger sich ausdenken und selber spielen. Und einer hat halt in Murder spielen müssen. Ja, und da bei ihnen schaut der Schauspieler so, er hat sich halt das Gesicht angemalt. Und irgendwie ist das so unterm Radar geblieben. Das hat keine Sau gesagt, ja, was ist mit dem? Na, es ist einfach existiert weiterhin so.
Ja, It's Always Sunny in Philadelphia hat das so ein Freipass, so ein bisschen, weil die halt so mit alle gleich bär sind. Also die sind so böse mit allen Bevölkerungsschichten und allen Bevölkerungsgruppen, dass sie einfach, die dürfen einfach jeden fertig machen, wie es ihnen passt. Und was noch interessant ist, produziert wird das vom Fred Savage.
Ja, Wunderbare Jahre.
Genau, Hauptdarsteller von Wunderbare Jahre. Ja.
Der kommt sogar in irgendeinem, es ist so eine Werbung für die nächste Season. kommt das vor, da sieht man ihn in so einem Trailer sitzen beim Danny DeVito und dann kommt einer von, ich sage jetzt mal der Mac, der kommt dann zum Trailer und sagt dann, hey, die Staffel ist fertig, so cool, hey, ich freue mich auf die nächste Staffel, so ungefähr geht's. Und dann sagt der Danny DeVito so, ja, okay, du musst, ja, Achtung, jetzt wird's ein bisschen derbe. Ja, Mac, kommst du rein, jetzt war schon in deinem Vertrag, was da drin steht, was du jetzt noch machen musst. Was? Steht rein, dass du jetzt meinen Schwanz lutschen musst.
Ja, das, genau, das habe ich gesehen.
Und dann, sag ich, was? Ja, letztes Mal hat es einen anderen gemacht, jetzt bist du dran. So, da geht dein Trailer ein und dann ist der Fred Savage hockt da drinnen. Und dann so, und die Frau vom Danny DeVito, die kennt man von Cheers vielleicht.
Ja.
Ja, die hockt da auch rein und sagt, was ist mit deiner Frau? Ja, die filmt das und so. Es ist total, ja, abgedreht alles.
Ich glaube, der Danny DeVito, hey, das ist die Rolle seines Lebens. Ich glaube, der hat seine ganze Schauspielkarriere lang darauf gewartet, dass so eine Rolle kommt, wo er einfach jeden Scheiß machen kann, der ihm einfällt. Hey. Weißt du, zum Beispiel der Frank, eben der Charakter von Danny DeVito, der sagt immer wieder, ja, für das war er nicht in Vietnam. Also quasi, und man meint dann immer, ja, dass er halt in Vietnam gekämpft hat. Und dann kommt irgendwann raus, dass er da eine Firma, so eine Kinderausbeuterfirma betrieben hat, so ein Sweatshop. Und er sagt die ganze Zeit, ja, für den Scheiß bin ich nicht nach Vietnam gegangen. Und dann kommt irgendwann raus, ah ja, der betreibt einfach nur so eine Ausbeuterfirma und er sagt das immer nur so. Ja. Und denkt man sich, wow, hey, das. Oder es gibt auch Folge, wo die und der Dennis absichtlich drogenabhängig werden, dass sie Sozialgeld kriegen. Und du denkst dir immer, um Gottes Willen, hey, was.
Ja, ja, das ist echt viel. Also, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, da gibt es noch so viel. Ich kenne ja gar nicht mehr die neuen Staffeln. Da gibt es so viel, glaube ich, was da noch passiert. Und eigentlich müsste man, das ist das Blöde, das streamt bei uns nirgends legal. Deswegen hat man jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, einfach mal reinzuschauen schnell. Man muss jetzt fast bestellen, irgendwo importieren oder irgendwo ja. US-Service
ja.
haben. Was schade ist.
Es ist die Realfilm-Sitcom, die am nächsten an South Park kommt oder South Park sogar noch schlägt, was die Arbeit angeht.
Ja, kann ich ganz zustimmen, ja.
Also, ja, das ist vielleicht, wenn man South Park so quasi gut findet und das aushält und es vielleicht noch gerne eine Spur darüber hat und das aber nicht in Zeichentrick, sondern in real, dann ist It's Always Sunny in Philadelphia genau das Richtige.
Ja.
Mir fällt da kein Film ein, der ähnlich darüber ist oder ähnliche. Es ist, was Comedy angeht, so ziemlich das Abgedrehteste. Was
ja, wobei, wir haben ja die Evil Dead Serie angeschaut, wo man auch gedacht hat, oft, oh, das ist auch so unterm Radar gewesen. Ich habe nicht gewusst, dass das so derb und brutal ist. Ash vs. Evil Dead. Das ist auch so.
Ja, aber das ist eine andere Art. Ja,
das ist halt schon auf Splatter gemacht, aber auch so mit, was, das trauen sie sich so, das ist so.
Ja, stimmt. Ja, das ist halt bei It's Always Sunny, ist das halt das, was sie sagen und machen.
Ja.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall, wer es aushaltet, der soll es sich auf jeden Fall geben.
Ja, finde ich, ist wirklich, da kann man seine Humorgrenzen austesten.
Aber das ist auch so mit, ich habe jetzt ab und zu mal wieder reingeschaut zu I Think You Should Leave. Da gibt es, glaube ich, schon 3 Staffeln, oder? Wie viel gibt es da?
Ah, gibt es schon. Ich habe mal, es gibt nur 2.
Da gibt es halt 2 und das ist, hey, teilweise sind die Gags halt einfach, dass es Kram gibt. Und manchmal ist es halt so, man weiß halt nicht, wie der Sketch ausgehen wird. Da gibt es ja zum Beispiel, wo der andere so versteckte Kameramäßig in so einem Supermarkt sein muss. Und dass er ganz ein schweres Kostüm und Maske kriegt, dass er wie ein alter Mann ausschaut. Kennst du das?
Ja.
Und dann fange ich an filmen und ihm ist alles zu viel. Dann schon sogar, nein, ich kann das nicht, brech das ab. Hey, und so. Ja, das erwischt mich immer voll gut, so was den Humor angeht. Das ist bei Always Sunny ähnlich.
Das kann man gar nicht richtig erzählen, weil das einfach durchs Acten von den einzelnen Schauspielern auch so. Es gibt bei Always Sunny, ich glaube, das ist die erste Folge, wo einer in der Bar stirbt. Da finden sie einen Dorten in der Bar. Und dann muss der Charlie-Job, der muss den Platz desinfizieren. Und dann zieht er sich so ein selber gebasteltes ABC-Schutzkostüm an. Und dann kommt die Tochter von dem Toten in die Kneipe und will halt sehen, wo ihr Vater gestorben ist. Und dann sieht sie gerade kann sie, dann reden sie so, dass sie ihnen halt allen leid tut, dass ihr Vater gestorben ist. Und dann sehen sie, dann sieht sie aber, wie der Charlie gerade den Platz mit dem Karcher abspritzt, wo der gestorben ist und wie er sich voll graust. Und das kann man gar nicht richtig erzählen, wie der Charlie dann reinschaut und so quasi ihr sein Beileid ausdrückt, während er sich so graust vor der Leiche von ihrem Vater. Also das ist, ja, wie gesagt, wirklich eine abgedrehte Serie.
So ziemlich alle Hauptdarsteller seien auch beim Schreiben beteiligt, was ich jetzt so weiß. Also die haben ziemlich großen Input, so wie halt so eine Folge sich entwickelt oder worum es halt generell geht. Die Hauptschreiber waren, glaube ich, immer der was Mac und Dennis spielen, glaube ich. Aber es sind, glaube ich, alle irgendwie involviert. Also das, glaube ich, deswegen funktioniert es auch so gut vielleicht.
Ja. Der Rob McAthony, oder wie man das ausspricht, der hat ja einmal für eine Staffel, ist er einfach, der war immer ziemlich muskulös oder hat immer ziemlich athletisch ausgeschaut und ist dann einfach volle fett geworden für eine Staffel. Und dann, eine Staffel später, hat er sich wieder volle Haar trainiert, weil er ausgeschaut wie ein Bodybuilder. Und ich glaube, der Outcome war einfach nur, dass er gesagt hat, ja, er wollte einfach nur schauen, wie das dann für die Serie ist, wenn er voll dick ist.
Ja.
Oder was war da der Grund?
Für die Serie halt wollte er es machen, einfach. Das war,
aber da war das noch gar nicht geschrieben, glaube ich. Das, er wollte es einfach machen.
Und ja, ich glaube, er wollte einfach wissen, ob er es schafft. So irgendwie. Und dann hat er gesagt, jetzt bin ich fett, jetzt muss in der Serie natürlich auch fett sein.
Ja. Aber außer im Charlie Day haben sie, glaube ich, die anderen. Der Glenn Howerton, glaube ich, hat schon ein bisschen eine Schauspielerkarriere hingelegt.
Oh, das weiß ich gar nicht.
Aber ansonsten.
Da gibt es noch irgendeine Serie mit der, was die D spielt. Mit der, die die D spielt. Ja, so, glaube ich. Sag mal das. Ich weiß aber selber nicht mehr. Ist sogar mal OF jetzt irgendwann mal gelaufen.
Weißt du, wo der Glenn Howerton mitgespielt hat?
Nein.
Bei Fargo.
Natürlich, wie so Folge
war. Natürlich. Jeder spielt bei Fargo
mit. Ja.
Gut, dann sollen wir weitergehen, beziehungsweise zurück wieder in der Zeit.
Was haben wir denn hier noch?
Jetzt kommt ein Klassiker.
Oh, ja, den müssen wir doch schon noch machen.
Jetzt kommt unser allseits beliebter Alf. Von 1986 bis 1990, also gar nicht so lang eigentlich, gell? Vier Jahre. 102 Folgen, gekrönt dann, abgeschlossen von einem Film, von einem Spielfilm. Ja, eben Alf. Alien Lifeform. Oder außerirdische Lebensform, Gott sei Dank, auf Deutsch die gleiche Abkürzung, Gott sei Dank. So steht man nämlich.
Das wäre komplett katastrophal gewesen.
Um was geht's? Um einen außerirdischen Daddybär, dessen Heimatplanet einer nuklearen Katastrophe zum Opfer fällt, weil alle gleichzeitig ihre Haartrockner eingeschalten haben. Der kracht mit seinem Raumschiff in die Garage der Familie Tanner und lebt ab dann bei ihnen versteckt als gestrandetes Alien.
Mhm. Die Melmac, Familie, was der Planet woher kommt.
Ah, Melmac, genau.
Ja.
Er sagt es irgendwann einmal, dass es eine Nuklearkatastrophe war, weil alle ihre Haartrockner gleichzeitig eingeschalten haben, was deswegen lustig ist, weil alle so ein zotteliges Fell haben, aber ich glaube, es gibt so eine Atomwaffenfolge von Alf.
Ja, ab und zu sieht man so Rückblenden, glaube ich, vor, oder? Wo er mit anderen Alfs da irgendwie am Planeten irgendwas macht, oder?
Ja, genau.
Hat er nicht da sogar Freundin gehabt oder Frau?
Ja, die Rhonda, die hat es auch noch geschafft.
Ja.
Und man kommt dann irgendwann drauf, dass das eine kriegerische Auseinandersetzung war, oder?
Oh ja, so tief war ich da nicht drinnen. Er isst gern Katzen oder wird gern Katzen essen.
Ja.
Hat irgendwie 7 Mägen oder sowas.
Genau. Kann unfassbar viel essen. Ist überhaupt ein Verfressener. Das ist, glaube ich, sein Gimmick, oder? Dass er so extrem verfressen ist.
Und da das ja so ein kleiner Teddybär-Größe war, hat man eigentlich nie oder voll selten hat es halt Aufnahmen gegeben, wo man seinen ganzen Körper gesehen hat. Das war halt nur so der Oberkörper und dann ist halt jemand drin gesteckt, der die Hand bewegt und halt so puppenmäßig den Mund bewegt. Und ab und zu sieht man so in Körpergröße, dann sieht man sofort, okay, das ist irgendein Kind oder ein Kleinwüchsiger, der in so einem Kostüm steckt und der halt da rumgeht.
Genau, da war das Gesicht dann auch nicht beweglich, sondern da sind wir irgendwie weggelaufen oder so, oder?
Ja.
Ja, da ist so Muppet-mäßig gespielt worden, so ein bisschen wie das Cookie Monster, und so hat er auch gegessen. Irgendwie. Immer wenn er halt was gegessen hat, hat er sich in die Schnauze geschmissen und dann so halt Kaubewegungen ins Essen ist links und rechts rausgeflogen, weil er nicht wirklich was essen kann.
Ja.
Die Familie Tanner besteht aus dem Willi Tanner, der Kate Tanner, der, wie heißt die Tochter?
Ja, da klicke ich mal hier drauf.
Ja, und die Brian Tanner, das war der kleine Sohn.
Mhm.
Und Lynn heißt die Tochter, die Lynn Tanner.
Genau, Lynn, ja.
Und später in der Serie haben sie dann noch Nachwuchs, ein kleines Baby, das dann noch zur Familie kommt. Und das ist eine von die Vor-, also glaube ich eine von die, oder die letzte Staffel schon. Und da gibt es meine Lieblings-Alf-Folge, wo sie ihm Alf zutrauen, dass er aufs Baby aufpasst. Und dann muss er im Baby die Windel wechseln. Und dann weiß er nimmer, dann graust er sich so vor der Windel und vergräbt die Windel im Garten. Und während er im Garten ist, die Windel vergraben, kommt die Lynn und holt das Baby ab und schreit halt so, hey Alf, ich hole das Baby, tschüss. Und der Alf hört es aber nicht, weil er im Garten ist. Und dann kommt er zurück und dann ist das Baby weg. Und dann weiß er nicht, ob er das Baby aus der Windel genommen hat, bevor er sich vergraben hat. Weil er sich so stresst. Und das ist so eine coole Folge. Also ich habe die halt zum letzten Mal auch als Kind gesehen und kann mich noch erinnern, wie sehr mir da die Situationskomik getaugt hat.
Ja. Ja. Ich sehe gerade, Neil heißt der Sohn. Neil Tanner, aber ich glaube, an den kann ich mich gar nicht erinnern. Eric Tanner, das ist noch irgendwer. Wow, das sind irgendwie Namen, die ich mir gar nichts sagen. Die Akmonex, das waren die Nachbarn.
Ah, stimmt, genau, die Akmonex.
Da ist auch irgendwie ein Adoptivsohn, glaube ich, der oft dann bei ihnen war. Ist das der Neil vielleicht sogar?
Ja, der kennt ihn, Alf, nämlich.
Genau, für den ist, also für, es ist für alle ein Geheimnis, außer so ein paar Eingeweihte. Zum Beispiel der Neil, glaube ich. Wobei, das war es vielleicht sogar schon außerhalb von der Familie, oder?
Was ist das? Ein Pfarrer? Es gibt doch noch, oder ein es gibt noch irgendjemanden von außerhalb, der ihn auch kennt.
Ja.
Pfarrer oder Psychologen oder irgendwie sowas. Der Kater der Familie ist halt ständig der Bedrohung vom Alf ausgesetzt, dass er gefressen wird. Der Lucky.
Ja.
Und die Mrs. O'Connick ist die Schauspielerin, die Mutter vom Seinfeld spielt. Der dann quasi später,
Helen, also wo Alf, ich hab's gerade offen da.
Ja, genau, die spielt dann Anfang, Mitte 90er, spielt sie dann eben auch zur gleichen Zeit, wo Alf aufhört, hat ja dann Seinfeld angefangen. Ich glaube, die erste Staffel war 89 und da spielt sie dann auch nochmal mit.
Ja.
Ja, und wie gesagt, eben, es gibt so eine Folge noch, wo der Alf sich in einen Funk der Air Force One einhackt, wo dann der George Bush, glaube ich, Senior-Präsident war und möchte ihn dazu bringen, dass er halt Atomwaffenabrüstungsvertrag mit der Sowjetunion unterschreibt. Und dann kommen Polizisten und verhaften den Willi und dann kommt am Schluss, dann drehen sie so, dass sie sagen, ja, es war der Brian und dann, ja, geht alles gut aus. Und ich glaube, da kommt dann auch raus, dass sein Planet durch kriegerische Auseinandersetzungen zerstört worden ist.
Ja, da wollten sie auch noch ein bisschen tiefer reinbringen, glaube ich, oder so.
Ja.
Das kann ich mir auch, kommt vor, das ist oft so, wenn, so nach der dritten Staffel, wenn sie dann merken, ja, es läuft nicht so, wir müssen was ändern und dann habe ich ein bisschen Backstory im Alf geben. Dramatische Backstory. Hat, glaube ich, nichts gebracht, ist trotzdem dann abgesetzt worden. Das war in der Serie ein offenes Ende und im Film, glaube ich, wird es weitererzählt, oder?
Genau, ziemlich trauriges Ende. Er wird nämlich vom FBI oder vom CIA entdeckt und dann quasi geswattet und abgeführt. Mhm. Also das war, glaube ich, schon eher ein bisschen tragisch dann. Zumindest habe ich das zur Erinnerung, dass sie einen Alf abholen und man weiß dann nicht, was passiert und das wird dann im Film quasi weiter aufgegriffen, genau. Ziemlich witzig in der Folge mit dem Präsidenten, der kommt da, den sieht man nie, also die haben da keinen Schauspieler, oder war das der Reagan? Keine Ahnung, auf alle Fälle wird die ganze Zeit, will er halt den Präsidenten sprechen und dann sagt der Secret Service-Typ, sagt, der Präsident ist indisponiert. Und dann sagt der Alf, ja, indisponiert, was soll das denn heißen? Er ist ja in der Air Force One. Ja, er ist indisponiert. Ja, was meint er denn damit indisponiert? Ja, er ist am Klo. So habe ich als Kind laut aufgelacht. Der Präsident ist am Heißen.
Der muss auch aufs Heißen. Ja. Na, Alf habe ich gut in Erinnerung. Das ist. Und die Ding ist ja auch ziemlich markant. Die deutsche Synchronstimme vom Alf. Tommy Pieper, glaube ich, heißt der.
Ja.
Ist auch so ein tiefen, markanten. Ich weiß gar nicht, was der noch spricht. Das ist irgendwie.
Ja, klingt
halt ziemlich cool.
Ja, bei Wer ist hier der Boss spricht er in
Tony.
Tony. Ja. Und was auch immer ein Garant für einen Qualitätsfilm war, weil das habe ich mehr als einmal gelesen, mit der Synchronstimme von Alf. Das hat man ab und zu früher gelesen, ja. auf die Boxen. Mit der Synchronstimme von Sylvester Stallone, mit der Synchronstimme von Alf. Oder wenn sie Pulp Fiction mochten, dann würden sie diesen Film lieben. Wenn man sowas gelesen hat auf einer VHS-Packung, dann hat man schon gewusst, oh.
Ja, aber das gibt es heutzutage auch noch. Halt geht es dann irgendwie so mit die Produzenten von und wenn sie das nicht haben, der Kameramann von und der Maskenbildner von, Kostüm mit dem Kostümbildner von und dann, ja.
Ja. Wobei das ja noch mehr aussagt.
Eigentlich schon, ja.
Weil wenn der Salvini zum Beispiel die Special Effects gemacht hat, so wie bei From Dusk Till Dawn, dann hat man gewusst, aha, das wird geil. Aber. Ja. Mit der Synchronstimme vom Alf. Das war immer so, wenn man früher irgendwo gelesen hat, in die Kataloge, wenn man sich was technisches Gadget gekauft hat oder eine Stereoanlage und wenn da gestanden ist mit stufenloser Volumenskontrolle.
Ja, das sind die Features ausgegangen, dann haben sie.
Ja.
Haben sie das hinschreiben müssen. Wir müssen den Textblock vollkriegen.
Ja. Ja. Es gibt beim Alf einen Fluch, gell?
Fluch? Aber mit den Hauptdarstellern, mit den Darstellern?
Genau, dass die Darsteller haben alle ein tragisches, denen ist alle nicht gut ausgegangen, bis auf den Schauspieler von Brian.
Was? Ich weiß, der was ein Ding spielt, ein Danny.
Ja.
Den haben sie irgendwann einmal erwischt, glaube ich, irgendwo am Strich für Transvestitenstrich. Ich weiß es selber nicht mehr genau, der glaube ich, ist.
Der in Willi spielt.
Ah, in Willi. Ja, in Danny.
Willi ja, Tanner. Der hat Willi Tanner, ja genau, der ist, da hat es einige, mit dem ist ein bisschen bergab gegangen, wobei es dann am Schluss noch mal erfangen hat, glaube ich, ist leider schon verstorben, aber. Ja. Jawohl, dann wäre die nächste Sitcom wieder in der Jetztzeit verankert und zwar ist es Bus Death Count, da kannst du einiges dazu sagen, oder?
Ja, ja, ich glaube, ich habe schon mal kurz darüber geredet in irgendeinem anderen Zusammenhang, aber. Es soll ja eigentlich die deutsche Variante von Curb Your Enthusiasm sein. Und das soll heißen, der Pastewka spielt sich selber als Schauspieler. Was gut funktioniert, weil man über den Pastewka selber kaum was über sein Privatleben weiß in echt. Deswegen funktioniert es so gut, dass er halt genauso spielt wie in der Wochenshow und halt wie man es im Fernsehen sieht, genauso spielt er sich. Und er ist in der Serie halt auch Schauspieler und trifft seine ganzen Kollegen von der Wochenshow und auch später in Ingolf Lück so am Anfang noch und die Anke Engelke kommt oft vor und also ganz viele, die was mit Pastewka früher vielleicht zusammengearbeitet haben, aber auch von außerhalb einfach berühmte Leute. Irgendwann kommt der Axel Stein vor und der ist dann halt Drogendealer für wen und so. Also das ist genau das so. Man weiß, es ist alles Blödsinn, so. Alle, die da vorkommen, meint man halt, ja, das, so ist der sicher in echt, aber man weiß auch, okay, der kann nicht so sein. Das ist zu abgedreht, aber es funktioniert ja. Trotzdem. Das ist selber wie mit dem Larry David bei Curb Your Enthusiasm. Man hört immer nur, ja, der spielt sich selber. Aber ganz so wild kann es ja nicht sein. So was, so ähnlich bei Seinfeld. Ja, wenn man so mal eine Revue passieren lässt, was die alles für Entscheidungen getroffen haben, das sind ja Wahnsinnige.
Ja.
Bei Pastewka ist es teilweise so ein bisschen abgeschwächt. Aber es findet gleich mal nach der ersten Staffel so seinen eigenen Groove. Am Anfang sind sogar noch die Melodiestücke so angelehnt an Curb Your Enthusiasm. Und das verändert sich dann und dann wird es gleich mal auf den Pastewka zugeschnitten, der halt, das glaube ich stimmt wirklich in echt, ein ziemlicher Fernsehfreak und Synchronsprecherfreak ist. Und sein Wissen über das wird halt auch oft in der Serie eingebaut. Zum Beispiel irgendwann ist es zeitgleich mit der Ausstrahlung von Game of Thrones spielt. Und dann wird halt sofort süchtig nach Game of Thrones. Zuerst hat er nichts gewusst davon und dann muss er halt alles schauen und dann schauen sie es halt mit. Die hat irgendwie so Live-Übertragung gegeben von Sky, oder nicht Sky, halt in Amerika, wo das ausgestrahlt worden ist, dann haben sie sich getroffen um 1 in der Nacht, damit sie die Folge sehen können. Und dann wird er irgendwann ausgeladen, weil er halt irgendeinen Scheiß gemacht hat und bricht dann irgendwann in den Mediamarkt ein, um sich da auf irgendeinem anderen Fernseher das anzuschauen. Also das ist etwas, was jetzt nicht in Curb Your Enthusiasm vorkommen würde, aber es ist halt gut adaptiert für Pastewka. Und wenn Pastewka mal gesehen hat in der zweiten Staffel von LOL, also da, ich habe mir vorher immer schon mögen. Und da ist er in meiner Gunst, hey, ich sage immer so, das ist mein Spirit Animal. Das ist einfach, wie teilweise, wie schnell der was Lustiges sagen kann auf gewisse Sachen. Das ist, auf das arbeite ich hin, dass ich das einmal schaffe. So. Aber nicht nur irgendeinen Blödsinn sagen, sondern so ein Throwback von vor 10 Jahren.
Ja.
Auf irgendeinen Werbespot so von irgendwas. Und was aber alle kennen und sagt, wo man sich dann denkt, wow. Wie sie auf das kommen, so.
Ja.
Ja, und das ist auch in der Serie ein bisschen. Zum Beispiel, irgendwann trifft er mal den Synchronsprecher vom Samuel L. Jackson. Und dann ist er daheim.
Ja, die Folge kenne ich, ja.
Und dann soll der halt das sagen, das ist ein guter Burger. Und so, das ist, das taugt mir voll, so, solche Sachen. So ein bisschen 2-Meter-Ebene oder 1-Meter-Ebene da eingebaut und das ist so. Und irgendwann, wie heißt der? Der Kollege von ihm, der mit der markanten Nase, der ja. Spielt eh bei in Stromberg bei, also in der Verarschung von Stromberg spielt er, in Obersalzberg spielt dann in Hitler. Mir fällt der Name jetzt nicht ein.
Ja.
Ja, der ist halt der Kollege von ihm in der Serie. Und dann wird in Kessler heißt er. Ich weiß jetzt nicht, wie Vornamen. Und dann wird in der Serie Pastewka, eine andere Serie Kessler plötzlich gemacht, wo der Pastewka den.
Ja, der, der heißt Michael Kessler.
Ja, Michael Kessler heißt er, genau.
Ja, der spielt sich auch selber.
Genau, der spielt sich selber und dann wird er, so wie Pastewka, wird halt eine Serie gemacht, die heißt nur Kessler, wo es halt um sein Leben geht, wie halt in echt ist. Und der Pastewka soll seinen schwulen Charakter aus der Wochenshow spielen, in Prisco Schneider. Also, da wird dann übrigens so Meta-Ebenen eingebaut und dann denkst du, oh, jetzt. Das ist so cool. Also das hat mir so getaugt. Ist, glaube ich, jetzt abgeschlossen. Ich glaube, 6 Staffeln oder so. Also das, ich habe es geliebt.
Ja, da haben sie nochmal nachgedreht. Oder also die Laufzeit war von 2005 bis 2020 und 97 Episoden, aber die haben einmal Pause gemacht
dazwischen. Ja, das ist dann bei Amazon Prime, glaube ich, nochmal für die letzten 2 Staffeln.
Mhm.
Und da merkt man wirklich, da haben sie dann mehr Kohle gehabt. Da merkt man alles mit Ausstattung, Kameras, alles schaut plötzlich besser aus. Mehr Außendrehs und so, das hat sich orientiert, finde ich.
Ich kenne auch die Folge mit der Synchronstimme von Samuel Jackson und du hast mir das mal empfohlen, weil ich das angeschaut habe, schauen. Da ist ja gleich in der ersten Folge, ich glaube, das ist die erste Szene, wo er die Brötchen holt mit dem Fahrrad.
Aber sie wohl fragt, also.
Ja, das ist schon der Einstieg in die Serie. Da fliegen ihm die Brötchen ab, und da kommen so fußballspielende Kinder mit dem Ball, die rennen so über die Straßen und einer von den Jungs, die da Fußball spielen, kickt so den Sack mit den Brötchen weg. Er bleibt gerade mit dem Rad stehen, will es aufklauben und dann kommt das Kind und tritt die Brötchen wie ein Fußball weg. Und wie er dann schaut, das ist, er telefoniert währenddessen, glaube ich. Also der Pastewka ist echt, ich verstehe da voll, das ist echt, der Typ ist einfach naturwitzig.
Ja. Ja.
Weil es gibt ja nur eine deutsche Serie, die so ähnlich funktioniert, das Jerks mit dem Christian Ulmen. Mhm.
Aber das ist auch wieder so die It's Always Sunny in Philadelphia-Variante von dem, so alles ein bisschen derber.
Ja.
Aber auch mit demselben Ding, so dass die Leute sich selber spielen sollen und auch andere bekannte Leute vorkommen, das taugt mir voll.
Aber da zum Beispiel, ich weiß schon, dass die zwar jetzt nur unter Anführungszeichen sich selber spielen, dass das ja nicht so, dass sie ja nicht so sind, sondern dass sie einfach so Alternativ-Realitätsversionen von sich spielen. Aber in Fariyadim kann ich nicht mehr anders sehen als so. Beim Christian Ulmen tue ich mir noch leichter, weil ich ihn halt von früher kenne, von Viva Zweiner und weil er halt auch öfter bei den Rocket Beans war zumindest und Interviews gemacht hat, weil ich halt so Sachen mit ihm gesehen habe. Aber in Fariyadim kann ich nur noch so sehen. Ich weiß nicht, es gibt kein anderes Bild von ihm in meinem Kopf. Er macht es so gut auch. Das Jerks ist echt schwierig zum Aushalten.
Das ist eigentlich. Jerks ist aber auch. Also das macht eigentlich auch alles richtig, halt noch ein paar Stufen schlimmer, so als Pastewka, finde ich.
Ja.
Aber das muss man auch aushalten können. Das
ja. Ja. Was wollt ihr jetzt noch fragen? Jetzt wollt ihr noch irgendwas über Pastewka fragen, jetzt weiß ich es nicht mehr.
Mit Synchronsprecher, mit die Leute, die vorkommen. Der Ding ist ja auch oft so, der Hugo Egon Balder ist ja eigentlich Standard-Gastrolle. Und ja, der baut dann, glaube ich, spielt das vor und nach. Er hat ja mit, wie heißt die Show, die was so erfolgreich war? Und die Frageshow.
Achso, 7 Tage, 7 Köpfe.
Nein, mit der Helle von Sinnen. Wie heißt die denn?
Die deutsche, die österreichische Variante war mit dem, ich weiß schon, was du meinst.
Genial daneben.
Gar nichts mehr. Genial daneben, genau, ja.
Und so, das wird so ein bisschen aufs Korn genommen, so, dass er halt immer so super Ideen hat. Und irgendwann fragt er halt ein Pastewka an, so, ja, das große Promi-Swinger-Treff, so, wo halt Promis als Paare hingehen und Partnertausch machen, so als Gag. Und da kommen halt immer mal wieder solche Kack-Shows vor, die teilweise sieht man sogar, wie sie produziert sein und wie der Pastewka der Gast ist. Und es einfach totaler Schrott sein. Ja, so wieder so eine Meta-Ebene, wo man sagt, ja, der Hugo im Walder, der macht leider irgendwelche Kackshows. Und ja, natürlich die Anspielungen immer wieder auf, dass er früher halt Tutti Frutti gemacht hat. Also, ja, ich lieb's.
Du hast schon mal erzählt, oder ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, das Format, dass so bekannte Leute sich selber spielen in so überdrehte und überzogene Versionen. Das kommt ursprünglich aus Schweden, oder?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, Jerks ist ein schwedisches Ding. Oder holländisches? Nein, eher holländisches. Ah, okay. Und da ist es eigentlich dasselbe Konzept, aber sie haben, glaube ich, so Grundstories übernommen, aber halt angepasst für in dem Fall deutsche Schauspieler. Und ich finde das jetzt nicht schlecht gemacht. Also das ist echt, das funktioniert. Das funktioniert halt überall.
Hättest du gesagt, dass, weil ich weiß jetzt zum Beispiel eben Larry David nicht besonders viel, aber der Larry David ist ja extrem berühmt in die USA, allein auch durch Seinfeld. Und hättest du gesagt, dass man die quasi sich in der Medienlandschaft, in der die jeweilige Sitcom spielt, also jetzt für Pastewka in der Deutschen oder für Jerks, muss man da viel kennen oder wissen, dass es richtig lustig ist oder kann man das auch so anschauen?
Ja, ein bisschen Vorwissen ist schon, finde ich gut. Also wenn man jetzt eine Serie anschaut und nicht weiß, wer der Sido ist, ja, dann ist es jetzt halt auch nicht so lustig, dass Sido vielleicht total der Spießer gespielt wird, so bei Pastewka oder bei Jerk, so, der was mit Drogen halt auch nichts zu tun haben will und solche Sachen. Das ist, finde ich, dann vielleicht auch nicht lustig, wenn du nicht den Kontakt, die Connection zum Echten herstellen kannst.
Ja.
Also ein bisschen muss man schon, aber wobei halt schon die bekanntesten Leute. Okay, also wenn man ein bisschen in die Medien was kennt, dann kennt man auch die meisten Gastauftritte.
Das ist ja, wo ich Jerks gesehen habe und Pastewka eben auch, da habe ich mich auch gefragt, warum es nicht mehr, weil es gibt ja bei Sitcoms ganz viele Sachen immer und immer wieder. Also das Setting, dass du quasi in einer Familie oder in einer WG blickst in der Sitcom, das ist ja Standard. Also das Setting von King of Queens oder das Setting von Big Bang Theory, das gibt's ja, das ist Standard-Sitcom-Material. Aber sowas wie Jerks oder Pastewka, das gibt's bloß ganz selten. Dass es das nicht öfter gibt, ist es das, dass sich die Leute nicht hergeben wollen für das? Weil ich sage jetzt einmal, der Pastewka und der Ulmen und der Fariyadim, das sind ja ganz spezielle Charaktere in echt.
Ja. Ja, das funktioniert vielleicht auch nicht mit vielen Leuten, vielleicht nur mit Speziellen. Und dann musst du halt noch seine Freunde haben, die vielleicht was spielen wollen, was überhaupt nicht dem entspricht, wie sie in echt sind. Und genau das Problem, wie du gesagt hast, ja, ich sehe den jetzt so wieder in der Serie. Und so werden ihm die vielleicht auch wahrnehmen, wenn sie ihn treffen würden, irgendein Schauspieler, und sagen sie, hey, du bist doch das Arschloch von der Serie.
Ja.
Ja, aber ich bin ganz anders. Das Problem haben ja auch ganz viele Schauspieler auch bei Game of Thrones oder so, wenn sie halt böse Charaktere spielen, die nettesten Leute sein können, aber die Leute, du kennst nur den Charakter von dem. Das ist schwierig. Und genauso ist es, ja, okay, der Bruce Willis spielt halt die coolen Typen, aber vielleicht in echt ist er halt nicht so. Wer weiß.
Denken wir, vielleicht ist das im Lugner zum Opfer geworden. Vielleicht war der Lugner ein ganz normaler Typ, bis sie angefangen haben, die Lugners drehen, und das war so angelegt wie Pastewka, und der ist dann einfach in der Rolle hängen geblieben.
Ja, der Monty drehen vielleicht immer noch die Lugner, also deswegen tut er noch immer so.
Permanent.
Der Lugner.
Ja, das ist, ich glaube, jetzt, wenn ich mir so quasi ein Wunschschauspieler oder Wunschpersönlichkeit, die sowas machen sollte, in Deutschland, der Til Schweiger.
Oh, der kriegt auch bei Pastewka vor, man, das ist so geil. Das, ja, man kann es gar nicht erzählen, das ist, ja, da will er dann mit Pastewka und seiner Freundin natürlich sofort Gruppensex. Ja. Das ist so abgedreht, und dann denkt man sich auch wieder, ja, das ist zwar abstrus, aber ja, vielleicht macht das doch der Til Schweiger, vielleicht ist er so ein Typ. Es ist einfach cool.
Und im amerikanischen Raum, Tom Cruise, weil wir schon über Top Gun geredet haben.
Mm.
Ja, aber der macht sowas nicht, fix nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, wobei, er hat ja mal für Tropic Thunder hat er schon eine ziemlich coole Rolle gespielt, muss man sagen. Wie ist der Grossman? Oder spielt er
ja, genau,
den Produzenten da mit der Halbglatzen? Das ist schon, da hat er schon ein bisschen Mut bewiesen, muss ich fast sagen. So. Dass er überhaupt so einen Charakter spielt.
Ja. Und in Österreich?
Boah.
Wer soll das bei uns machen?
Du musst der Thüringer, oder? Ist der?
Naja.
Nein. Weil ich weiß beim Thüringer selber nicht mehr, ich kann den nicht mehr einordnen, wie er wirklich sein könnte in echt, oder?
Ja, das weiß er, glaube ich, selber nicht mehr. Ja. Der Ballfrader am ehesten vielleicht noch.
Ja. Ja, das könnte funktionieren. Nein, der Ding, wie heißt der? Der Peter Rapp.
Ja, genau. Stimmt.
Den möchte ich sehen.
Popkultur-Legende Peter Rapp.
Warte, das könnte ich so gut machen, wie er da immer genervt wird mit Millionenrad und mit Wurlitzer, dem das alles zu viel ist und so. Das könnte ich gut machen.
Peter Rapp, ey, das ist echt ein Urgestein. Macht er das eigentlich immer noch, die Millionenshow?
Nein, das macht er nicht mehr. Millionenrad, Show? Nein, das macht er schon nicht mehr.
Millionenrad.
Ja, weil er war na, mal
die Brieflos-Show, so heißt
es. Ja, jetzt. Aber der war mal kurz noch mit dem Sido zusammen in irgendeiner so Talentshow am ORF. Da haben wir ihn das letzte Mal gesehen.
Ja, stimmt, genau. Das ist ja auch abstrus eigentlich, gell?
Ja.
Dass das so stattfindet.
Und der hat ja das Länder-Duell gehabt, oder wie das, oder Städte- oder Dörfer-Duell mit wer A sagt, muss auch B sagen.
Ja, genau.
Kann ich erinnern?
Ja, kann ich mich erinnern.
Das
österreichische Wetten, das.
Naja, ich meine, Wetten, das ist ja fast österreichisch. Fast. Nicht ganz. Das ist eine Co-Produktion, oder? Immer gewesen.
Na, es war halt Eurovision. Aber weil es halt im Dachraum übertragen worden ist.
Ja, stimmt.
Aber ich glaube, die Produktion ist ein rein deutscher Fernsehgelder, glaube ich.
Ja.
Gewesen. Okay. Ja, das wäre auch sagt, muss auch B sagen. Ja, das ist meine Erinnerung.
Ja, das ist einfach irgendwie. In meiner Erinnerung ist es einfach eine Klamauk-Show. Ja, die müssen irgendwelche Sachen machen für die Leute. Und heute spielen die Leute aus Enns gegen die Leute aus Landeck. Also. Oder haben die denselben Buchstaben haben müssen? Ich weiß nicht mehr, wie das war. Anfangsbuchstaben vom Dorf, oder?
Das war so Samstagabend, wie hat man die so Talkmaster oder wie hat man die Leute genannt, so wie es der Gottschalk war?
Das war Entertainer oder? Einfach, oder?
So, ja, genau. Hat es das bei dir in der Familie gegeben? Bei uns war Samstagabend immer so quasi Fernsehabend,
ja,
wo man lang aufbleibt.
Das haben wir geschaut, wer A sagt, was auch B sagen. Das war so oft am Samstagabend einmal oder halt auch Wetten, das oder solche Sachen.
Genau. Ich frage mich, ob es das Phänomen noch gibt, Samstagabendunterhaltung.
Ja, Ja, jetzt ist es verschoben, glaube ich. So, manche schauen halt Germany's Next Topmodel und so. Es gibt verschiedene Sachen.
Oder wird Netflix angeschmissen?
Ja, aber das kannst du immer machen. Da muss ja keinen
Ja,
speziellen
eben.
Tag
Ja,
geben.
eben, drum würde mich das eben interessieren, ob
Ja.
das quasi der Familienfernsehabend noch ein Ding ist.
Ah, ich glaube
Aber
nicht.
wahrscheinlich nicht mehr, gell?
Na.
Ja. Peter Rapp, ja. Der wäre natürlich ideal für sowas.
Ja. Oder Peter Alexander
Gut.
lebt er noch?
Oh, der lebt schon lange nicht mehr, ne?
Oh, schade.
Aber der Peter Alexander hat einmal, also bis zu seinem Lebensende, glaube ich, hat der einmal im Jahr, ne, oder alle paar Jahre mal vom ORF nur die Peter Alexander Show kriegt.
Okay.
Das kann ich mich noch erinnern. Aber Peter Alexander ist echt so, dass ich mir eigentlich schon zu jung
Eigentlich
für den
schon,
Peter
ja.
Alexander. Ja. Ja, und ich würde sagen, mit der Einsicht
Mit dem
schließen wir die,
nostalgischen Abschluss hier.
mit dem nostalgischen Abschluss schließen wir die Folge. Wir haben jetzt noch eine kleine Orga-Neuigkeit anzukündigen.
Ja, vielleicht kommt es ja nicht zustande, aber wir haben uns gedacht, wir teilen den Podcast in zwei Teile. Und der erste Teil ist immer das Vorgeplänkel und der zweite Teil ist das Spezialthema. Und die werden immer wöchentlich veröffentlicht. Weil wir oft gehört haben, dass Leute sagen, ah, das ist zu lang, so diese 2 Stunden. Und vielleicht ist etwas, was wöchentlich kommt und 1 Stunde ist, vielleicht mögen das die Leute lieber. Wir probieren das jetzt einfach einmal und wir sehen ja, ob es jetzt irgendwie mehr Leute gefällt oder nicht. Und wir können auch dann gern wieder zurück auf das alte Format gehen, wenn es jetzt nicht so ankommt. Aber das ist was, was wir mal probieren möchten, ob das irgendwie mehr Reichweite hat oder ob mehr Leute das dann anhören. Und ja, das probieren wir vielleicht schon mit der Folge. Wenn's, oder es wird vielleicht sogar die Folge noch als eine Episode raufgeladen und dann machen wir es erst bei der nächsten, aber halt, dass die Leute ein bisschen informiert sein. Das ist ja mal was Gutes, würde ich sagen.
Genau, also es gibt weiterhin gleich viel Popkultur Beichtstuhl, aber dafür in kleinere, mundgerechtere Häppchen und nicht alle 2 Wochen, sondern jede Woche.
Ja. Und vielleicht, ah, da will ich jetzt nichts versprechen, nicht, dass ich jetzt jede ungerade Woche das schneiden muss und der Michi macht das alle geraden Wochen, aber schauen wir mal, wie es funktioniert.
Genau. Und mit der Ankündigung schließen wir die heutige Aufnahme und ich würde dir den Vortritt lassen bei der Verabschiedung.
Ja, aber meine funktioniert so viel besser, wenn sie das letzte Wort ist.
Ah ja, okay, dann fange ich an. Dann hoffe ich, dass ihr alle Spaß gehabt habt mit der Ausgabe des Popkulturbeichtstuhls, in der wir uns unserer langen Liste von Sitcoms gewidmet haben wieder. Dieses Mal leider ohne unseren Produzenten, den Michael Baumgartner, sondern
Wahnsinnigen.
mit die beiden Wahnsinnigen, Marco und Daniel. Hört unsere Folgen, liked unsere Folgen auf Spotify, gebt ihnen Sternchen und auch auf iTunes oder wo ihr immer Podcast horcht und folgt uns auf Instagram. Wir versuchen immer unterhaltsamen Content zu produzieren. Ja, und wenn ihr ganz große Faninnen seid, dann unterstützt uns mit unserem Patreon-Account. Ja, und ich wünsche jetzt noch schöne heiße Sommertage und bis zum nächsten Mal.
Zu den heißen Sommertagen sage ich nur, Leute, bleibt cool. Ciao.
Ciao.